sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben vereinzelt noch ein paar Plätze, stehen hinten doch noch einige Personen, falls notfalls könnte man auch noch in der Galerie an Stehtischen Platz nehmen, falls es hinten auch zu voll wird. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Gäste, ich freue mich sehr, dass wir heute zu der 37. Innovation Night so viele Besucher begrüßen dürfen. Es ist für uns ein Besucherrekord, haben wir Veranstalter festgestellt. Wir mussten das erste Mal eine Warteliste führen für eine Veranstaltung. Das sind schöne Probleme sozusagen, die wir haben. Ausschlaggebend dafür ist sicherlich das Thema, das wir heute im Rahmen der Innovation Night behandeln. Wenn ich von wir spreche, dann spreche ich im Namen der Veranstalter, das ist die Prisma Unternehmensgruppe, die Wirtschaftsstandortgesellschaft, die Fachhochschule Vorarlberg, die Vorarlberger Nachrichten als Partner und auch ich, Matthias Burtscher, darf Sie im Namen der Industriellen Vereinigung herzlich bei uns begrüßen. Wir haben gesagt, wir werden die Begrüßung heute auch sehr kurz halten. Es sind viele Entscheidungsträger aus der Politik, Bürgermeister, Landtagsabgeordnete von den Sozialpartnern unter uns, aus den Unternehmen, aus dem gesellschaftlichen Bereich auch, HTL-Direktoren auch unter uns. Wir haben gesagt, wir machen heute eine pauschale Begrüße. Allen noch einmal herzlich willkommen. Das Thema der heutigen Veranstaltung Industrie 4.0. Industrie 4.0 passiert ohne uns und Industrie 4.0 passiert mit uns. Das ist so die Stimmungslage auch, die man von vielen Unternehmen hört und es ist beides richtig. Industrie 4.0 wird mit uns passieren, wenn wir die Entwicklungen beobachten, wenn wir versuchen, den eigenen Nutzen daraus zu finden und Industrie 4.0 wird auch ohne uns passieren, weil die Entwicklung in diesem Bereich ist wahrscheinlich unaufhaltsam. In Vorarlberg ist ein Industrieland und natürlich gibt es bei uns sehr viele hochinnovative Unternehmen. Die Unternehmen wissen am besten selber, welche Produkte, welche Produktionsprozesse, welche Dienstleistungen für sie die aktuellsten, die technologisch fortschrittlichsten sind. Und trotzdem geht es vielen Unternehmen, habe ich das Gefühl, so wie mir selber auch, man weiß nicht so genau, was der Begriff Industrie 4.0 eigentlich bedeutet. Ist es wirklich diese industrielle Revolution, wie wir sie auch im Titel heute angekündigt haben, die vierte industrielle Revolution nach der Mechanisierung, nach der Fließbandfertigung und der Digitalisierung? Oder ist es ein großes Schlagwort, einige sagen ein Nebelblase auch, wo schwierig zu sagen ist, was wirklich dahinter steht. Und was sind die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft? Dazu wollen wir heute auch einige Antworten finden. Ich bin mir sicher, dass der heutige Referent uns einige Antworten dazu geben wird. Ich darf Herrn Professor Dr. Wilfried Sien ganz herzlich im Namen der Veranstalter und auch der Besucher in Vorarlberg willkommen heißen. Kurz zum Ablauf der Veranstaltung. Wir haben ausgemacht, dass Professor Dr. Wilfried Sien ungefähr eine Dreiviertelstunde vortragen wird. Anschließend haben wir zwei Saalmikrofone, wo wir auch noch die Diskussionen führen können im großen Kreis und anschließend auch bei Buffet und Getränken gibt es die Möglichkeit, auch auf einige einzelne Detailfragen einzugehen. Zur Person Professor Dr. Wilfried Sien, drei Sätze. Er ist seit 1982 bei Fraunhofer tätig. Fraunhofer ist die größte Gesellschaft für angewandte Forschung in Europa. Er ist Geschäftsführer der Fraunhofer Austria Research GmbH, dort verantwortlich für die Bereiche Produktion und Logistik. Der Herr Professor lehrt auch an der Technischen Universität in Wien Betriebstechnik und Systemplanung. Und er hat auch federführend schon einige oder über 300 Industrieprojekte, habe ich nachgelesen, mitgeleitet. Man sieht also dieses Zusammenspiel aus Theorie und Praxis und wir freuen uns sehr, dass wir heute einen Experten zu diesem Thema gefunden haben. Herr Professor Dr. Sien, ich darf Sie auf die Bühne bitten und wir freuen uns auf Ihre Worte.
Ja, ganz herzlichen Dank für die nette Einleitung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die erste Enttäuschung, diejenigen, die jetzt geglaubt haben, dass ein Wiener vor Ihnen steht, muss ich Sie leider enttäuschen. Und ich kann nachher, und ich bitte Sie auch darum, dass wir nachher intensiv diskutieren, Sie dürfen gerne vorarlbergerisch reden, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Sie nicht verstehe, ist null. Weil meine Heimat nicht so weit von hier entfernt ist. Ich bin auch Bodensee-Anrainer, ich habe ein Ferienhaus am Bodensee. Also ich fühle mich hier durchaus heimisch. Ich habe mir gerade überlegt...
Jetzt ist es weg. Schade. Als ich das gesehen habe, die Nacht, die wird ziemlich lang. Also ich kann ziemlich lange reden, weil es gibt kein Ende. Und es ist jetzt schwierig. Sie haben ja alle schon einen harten Tag hinter sich. Es ist 19 Uhr, eigentlich liegen Sie jetzt auf der Couch und jetzt kommt der Sinn und erzählt Ihnen, was Industrie 4.0 ist. Also ich werde mich bemühen, einen spannenden Vortrag, aber eins kann ich Ihnen vorweg sagen, was genau Industrie 4.0 ist, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber ich hoffe, dass wenn Sie heute Abend zur Tür rausgehen, dass Sie Ideen haben, worüber Sie nachdenken könnten, was das denn für Sie bedeuten könnte. Die Standardfrage, die gerade bei mir ankommt, und zwar fast täglich, die heißt, und wenn ich Sie jetzt fragen würde, würden die meisten von Ihnen mir das jetzt auch sagen, ich habe es gehört, ich habe darüber gelesen, ich habe es im Fernsehen gesehen, aber ich habe keine Ahnung, was das für mich bedeutet. Was ist Industrie 4.0? Das ist unser Thema von heute und das werde ich versuchen, möglichst etwas aufzuhellen. Ich habe auch ein paar Videos dabei, dass es ein bisschen unterhaltsam ist. Ich habe viele Beispiele dabei und ich beginne, und zwar im Schnelldurchgang, weil Fraunhofer kennt eh jeder. Fällt mir noch ein. Ganz besonders freut mich heute Abend hier, dass eine ehemalige Mitarbeiterin von mir da ist. Eine Vorarlbergerin, die ich nur deshalb gehen habe lassen, weil sie dafür gesorgt hat, dass sie jetzt zweifacher Nachwuchs in Vorarlberg haben. So, Fraunhofer, eine Riesenorganisation, derzeit über 24.000 Mitarbeiter mit einem Umsatz, wie Sie hier sehen, von dieses Jahr 2,4 Milliarden Euro. In Österreich ein bisschen kleiner, Fraunhofer Austria Research, es ist ja schon gesagt worden, wir haben derzeit etwa 50 Mitarbeiter, also ein bisschen kleiner wie unsere deutschen Kollegen. Aber Größe ist nicht immer unbedingt ein Qualitätsmerkmal. Wir sagen immer eher klein, aber fein. Mit zwei Standorten in Wien und Graz, mit zwei Geschäftsbereichen. In Graz befassen wir uns mit dem Thema Visual Computing, grafische Datenverarbeitung. Und ich bin in Wien für das Thema Produktion und Logistik. Und daher kommt auch das Thema Industrie 4.0, das bei mir ansässig ist. Im Moment könnte ich jeden Tag durch die Gegend reisen, was ich zumindest die Hälfte der Woche auch mache, um genau das zu tun, was ich heute tue, nämlich entweder in öffentlichen Veranstaltungen oder bei Firmen genau darüber zu reden, was ist Industrie 4.0, wie bin ich zu dieser Rolle gekommen. Ich bin vor 10 Jahren, fast 11 Jahren jetzt nach Österreich gekommen, habe die Professur an der TU übernommen, habe Fraunhofer nach Österreich importiert sozusagen und da sind wir jetzt wirklich stolz drauf. Inzwischen gibt es sehr viele ausländische, also Fraunhofer ist eine deutsche Organisation, viele ausländische Fraunhofer-Aktivitäten, aber wir waren die Ersten, die eine eigenständige Rechtsperson gegründet haben. Und das kennen die, die in großen Unternehmen sind, das kennen sie alle. Wenn einer kommt mit einer verrückten Idee, das war bei uns so, kam der Sinn und sagt, ich brauche eine GmbH, sonst haben wir Schwierigkeiten in Österreich. Wurde der rote Teppich ausgerollt und alle haben gesagt, endlich kommt der Sinn, der eine GmbH gründen will. Aber es ist uns gelungen. 2008 wurde die Fraunhofer Austria Research gegründet und damit lasse ich es auch sein, hier nochmal, was wir tun. Ich möchte eigentlich lieber da nochmal drauf eingehen, mit was befassen wir uns denn, weil das hat jetzt auch was mit dem Thema zu tun. Und wenn Sie ganz oben sehen, dann ist es das Thema Industrie 4.0 Roadmapping. Und da komme ich am Schluss nochmal drauf zu sprechen. Das ist nämlich etwas, was wir entwickelt haben, was im Moment extrem erfolgreich ist, weil es eine Methode ist, wie man Unternehmen an die Hand nimmt und sie tatsächlich dazu führt, zu erkennen, was kann ich denn jetzt tatsächlich tun und wie das funktioniert, das zeige ich Ihnen gleich. Ich werde morgen früh beispielsweise sehr früh, unglücklicherweise darf ich nach München, ich kann auch den Namen sagen, zu Infineon, genau zu diesem Thema Strategieworkshop mit dem Top-Management von Infineon, mit der Frau Herrlitschka unter anderem, die der eine oder andere kennt, die genau die gleiche Fragestellung haben. Was heißt das denn jetzt für uns ganz konkret? Gestaltung von cyberphysikalisch hört sich wieder ganz toll an. Cyberphysikalischen, was ist das? Das ist gar nichts Tolles. Dahinter verbirgt sich einfach, wir reden, wenn wir von Industrie 4.0 reden, unter anderem von einer realen Welt. Das ist die physikalische Welt. Das sind ihre physikalischen Prozesse, Produktionsprozesse, Logistikprozesse, Einkaufsprozesse. Und wir reden von einer virtuellen Welt. Das ist die Cyberwelt. Und wir reden von Menschen. Das ist für mich etwas ganz Elementares und ganz Wichtiges, weil wir tun das ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern wir tun das insbesondere, um Arbeitsplätze einerseits zu erhalten. Ich komme nachher noch darauf zu sprechen, dass wir sicherlich eine ganze Menge auch verlieren werden, aber wir werden auch viele neue gewinnen, wenn wir es richtig machen. Aber dazu müssen wir es auch richtig tun. Weil in Österreich, das österreichische mittelständische Industriesystem sozusagen ist sehr montageorientiert. Das heißt, es gibt sehr viele Mitarbeiter in der Montage und da brauchen wir entsprechende Lösungen dafür, mit denen wir uns befassen. Und das dritte Schwerpunktthema bei uns, das ist auch so ein schönes Reizwort, das ist das Thema Echtzeitfähigkeit. Das möchte ich Ihnen mal kurz erläutern. Das ist so ein erster Ansatzpunkt, was Industrie 4.0 bedeuten könnte, damit Sie nicht gleich einschlafen. Preisfrage an Sie, wer von Ihnen setzt SAP ein? Also eine ganze Menge. Ich kann Ihnen sagen, die anderen haben das gleiche Problem wie Sie auch. Wenn wir jetzt ein PPS-System nehmen, wie SAP oder Atos oder wie sie alle heißen, völlig egal, die haben alle eines gemeinsam. Sie liefern Ihnen alle falsche Daten. Und das kann gar nicht anders sein, weil es basiert, diese Systeme basieren auf Vergangenheitsdaten und sie machen eine Planung und wenn die Planung da ist, sind sie aber nicht mehr in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart und die Welt sieht dann so aus, Fritz ist krank, Maschine kaputt, Material nicht da oder sonst irgendetwas. Jetzt sind wir auf einmal in der Lage, Echtzeitdaten zu verarbeiten. Das heißt, wir sind in der Lage, Daten in dem Moment, wo sie entstehen, tatsächlich zu verarbeiten, Entscheidungen zu treffen, Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Das hat jetzt zum Beispiel große Auswirkungen auf die Systemwelt. Und wenn wir nachher auch nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, wir haben heute so eine wunderbare, sehr preiswerte IT-Struktur, so eine Pyramide, die Sie alle kennen. Je größer Ihr Unternehmen ist, umso größer ist die Pyramide mit unterschiedlichsten Herstellern. Ich bin mir ziemlich sicher, die wird in Zukunft anders aussehen. Und ziemlich viele Firmen, unter anderem die Firma SAP, arbeitet im Moment gerade massivst daran, darüber nachzudenken, wie sehen denn zukünftige Unternehmensstrukturen unter Berücksichtigung genau dieses Schlagwortes, ich bin echtzeitfähig, ich kann echtzeitfähige Systeme realisieren und darüber hinaus. Vielleicht noch ein Satz, weil da gerade generative Fertigung steht. Generative Fertigung heißt nichts anderes wie 3D-Druck. Es ist auch etwas, was mit Industrie 4.0 zu tun hat. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Informations- und Kommunikationstechnologie im direkten Sinne zu tun, aber das sind dramatische Veränderungen, die hier auf uns zukommen in verschiedenen Branchen. Also diejenigen von Ihnen, die beispielsweise in der Automobilzulieferindustrie arbeiten, die kennen das Problem, dass der Audi, der BMW, der Volkswagen, wer auch immer, macht irgendeine Änderung am Auto und dann kriegen Sie die Anfrage, ich brauche Prototypen. So, wenn Sie jetzt beispielsweise Spritzgussteile produzieren, dann Prototypen herzustellen, heißt, Sie brauchen erstmal eine Form. Das heißt, Sie brauchen eine sehr lange Zeit, bis Sie die Form haben. Und das Dumme ist ja, wenn der sagt, ich brauche Prototypen, dann weiß er noch gar nicht, wie der Prototyp aussieht. Der wird nämlich 25 Mal geändert, bis Sie es dann tatsächlich realisieren können. Das heißt, es ist jedes Mal ein Eiertanz, bis Sie in der Lage sind, die Prototypen herzustellen. Mit 3D-Druck, ganz einfach. Ich kann Ihnen ein Geheimnis verraten, das sage ich Ihnen jetzt diese Firma nicht, aber wenn Sie auf drei zählen können, kommen Sie selber drauf. Ein großes österreichisches Unternehmen baut im Moment gerade einen neuen Geschäftsbereich auf. die werden, und in diesem Unternehmen heißt Geschäftsbereich, mindestens 200 Millionen Umsatz. Das ist für österreichische Verhältnisse schon ziemlich ordentlich. Nur mit der Herstellung von Metallpulver für 3D-Drucker, für Metalldrucker. Man ist derzeit in der Lage, die NASA beispielsweise druckt Hochleistungsturbinenschaufeln aus dem 3D-Drucker. Also wir müssen uns nicht mehr Gedanken machen über Leistungsfähigkeit von dem, was aus einem 3D-Drucker rauskommt. Da gibt es also die Spielzeuge, die Plastikteile, die gibt es auch noch, die wird es auch. Und es gibt den Nudeldrucker und was weiß ich, was alles gibt. Das ist alles wunderbar, neues Geschäftsmodell. Aber es gibt wirklich, was industrielle Anwendungen geht, hier im Bereich generative Fertigungsverfahren. Und es wird ganz stark abhängen von den Materialien, die wir verwenden können. Massive Veränderungen in vielen, vielen Branchen, die da auf uns zukommen. Aber jetzt zum Thema Industrie 4.0. Und das macht man am besten an einem Beispiel. Dieses sieht aus wie meine Bürotasche. Sie haben auch so eine. Ich sage immer, das ist eine dumme Tasche. Wenn ich die jetzt da hätte, könnte ich Ihnen beweisen, dass die nichts anderes macht, wie Ihnen nicht zu zeigen, was drin ist. Aber viel mehr tut sie nicht. Und wenn Sie sich jetzt mal den Produzenten dieser Tasche anschauen, der jetzt so eine Tasche herstellt, das ist jetzt eine Ledertasche beispielsweise, dann ist der Spezialist in Lederverarbeitung. Der weiß, wie man Leder schneidet, der hat entsprechende Technologien zum Schneiden von Leder, der kann nähen, der hat entsprechende Nähmaschinen, der hat Klebmaschinen, aber viel mehr hat er nicht. Und der ist durchaus erfolgreich. Das ist das, was wir heute haben. Wir haben immer in Anführungszeichen, das soll bitte nicht negativ heißen, aber Sie sehen gleich das intelligente Pendant dazu, dumme Produkte. So. Die Tasche steht bei mir unterm Schreibtisch in meinem Büro. Das ist jetzt eine intelligente Tasche. Diese Tasche kann nämlich wesentlich mehr, wie Ihnen zu zeigen, was drin ist. Die kann nämlich zum Beispiel meinen Laptop aufladen. Die kann mein iPhone aufladen und mein iPad aufladen. Das heißt, da ist eine Batterie drin. Da ist ein USB-Anschluss, wo ich auch irgendwelche Musik abspielen kann. Da ist eine Funktionalität, eine sogenannte App-Funktionalität drin. Wenn jetzt die Tasche da stehen würde und ich würde jetzt da rauslaufen, würde ich eine SMS kriegen und die Tasche würde mich fragen, hast du mich vergessen? Kein Witz. Das gleiche gibt es auch auf Kofferbasis. Sie kennen alle die Werbung mit Niki Lauda, wo er an den Flugschalter, Eincheckschalter kommt und die Dame ihm sagt, No, zu schwer. Dein Koffer ist zu schwer. Passiert Ihnen nicht mehr. Der Koffer hat einen Gewichtssensor. Das heißt, auf Ihrem App sehen Sie immer, wie schwer Ihr Koffer ist. Der Koffer hat kein Schloss, kein mechanisches Schloss, sondern ein Fingerprint-System, das Sie mit Ihrem Fingerprint öffnen. Der hat auch so eine App. Das heißt, Sie sehen immer, wo sich Ihr Koffer befindet. Beim Koffer ist es ganz spannend, weil die Frage ist, Sie sitzen zwar im Flugzeug, aber ist mein Koffer auch mit dabei? Und wenn der Koffer aufgebrochen wird, das ist jetzt die Realität, was ich Ihnen sage, das sind keine Sprüche, das können Sie noch nicht kaufen, aber demnächst, von der Firma Delsey beispielsweise, wenn der Koffer aufgebrochen wird, kriegen Sie eine SMS, dass er aufgebrochen ist, dann ist er zwar trotzdem aufgebrochen, aber Sie wissen es früher. So, und jetzt werden Sie sagen, was soll das jetzt? Wenn ich jetzt 100 Leute frage, brauchst du so eine Tasche oder brauchst du so einen Koffer, werden mir 95 sagen, nein, meine reicht mir. Aber 5 werden sagen, genau das Teil brauche ich. Und dann sind wir bei neuen Geschäftsmodellen. Das heißt, über die Intelligenz eines Produktes erschließe ich mir eine völlig neue Klientel, einen völlig neuen Markt. Das ist jetzt mal die Produktseite. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Also, dumme Tasche, intelligente Tasche. Welche Konsequenz hat denn das? Wir sehen es jetzt hier so wunderbar. Links ist sozusagen das, was einer braucht, um die alte Tasche herzustellen. Der befasst sich mit dem Design, mit Material, Leder, mit klebenden Nähen, Reißverschlusssysteme. Das ist die Welt, wo er herkommt. Und auf einmal Wenn er jetzt dran denkt, eine intelligente Tasche herzustellen, hat er es mit völlig anderen Technologien zu tun. Design muss er sich nach wie vor kümmern, das ist keine Frage. Aber jetzt geht es zum Beispiel um Kabeldurchlässe, um Batterietechnologien, um Schreiben von App, um Übertragen von Daten, um Cloud Computing, um Big Data. Wenn Sie das dem Taschenhersteller sagen, schaut er Sie mit so großen Augen an und weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Deshalb finde ich so ein Beispiel auch wunderbar, weil es genau das aufzeigt, was auf uns zukommen wird. Wenn Sie sich heute in einem klassischen Unternehmen die EDV-Abteilung anschauen, dann ist das, ich entschuldige mich jetzt schon bei den anwesenden EDV-Profis, dann ist es ein notwendiges, geduldetes Übel irgendwo angedockt im Unternehmen. Aber in Zukunft werden wir nicht mehr die EDV-Abteilung haben, damit sie unsere Software pflegt, damit sie unsere Netzwerke und die Hardware aufstellt und dafür sorgt, dass das Notstromaggregat funktioniert, sondern wir werden IT-Spezialisten brauchen, weil Industrie 4.0 extrem viel mit Daten zu tun hat. Mit der Erfassung von Daten. Auch da kann ich Ihnen ein kleines Beispiel sagen. Internet der Dinge ist ja auch so ein Stichwort. Wir benutzen heute eine sogenannte 128-Bit-Verschlüsselung für eine IP-Adresse. Also IP-Adresse heißt, ich kann irgendeinen Klumpert identifizieren, eindeutig identifizieren im Internet. Was heißt denn jetzt 128-Bit-Verschlüsselung? Das heißt, ich kann und ich muss gestehen, Professoren wissen ja normalerweise alles, aber das habe ich auch nicht gewusst und ich weiß vieles nicht. Da kann ich 16 Trillionen, ich wiederhole, 16 Trillionen von IP-Adressen identifizieren. Jetzt weiß kein Mensch von Ihnen, was 16 Trillionen sind, ich auch nicht. Intelligente Leute haben das runtergebrochen. Die Zahl ist so groß, dass jeder von Ihnen pro Sekunde seines Lebens 20 Milliarden, das kann sich jetzt einer vorstellen, 20 Milliarden IP-Adressen identifizieren könnte. Jede Sekunde seines Lebens. Also mit anderen Worten, wir sind heute technologisch in der Lage, aber auch jedes Teil, was in irgendeiner Art und Weise Sinn macht, zu identifizieren. Und jetzt ist die Frage, das heißt, wir haben eine Technologie, und wie schaffen wir es jetzt, diese Technologie nutzbringend umzusetzen? Und das genau, da komme ich jetzt noch ausführlich drauf zu sprechen, gilt es zu erörtern. Welchen Nutzen, und das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor, Sie tun es nicht aus Jux und Dollerei oder weil es der Herr Feimann jetzt gerade gesagt hat oder sonst irgendetwas, sondern Sie tun es, damit Sie Ihren Kunden einen Mehrwert erarbeiten können. Deshalb tun Sie es, weil der Einzige, von dem Sie Geld kriegen, ist nicht der Herr Feimann, sondern Ihr Kunde. Und für den müssen Sie etwas tun. Und wenn Sie sich jetzt dieses Beispiel hier nochmal anschauen, dann zeigt es diese neue Welt, in die man reinkommt. Und wenn Sie sich jetzt, und viele von Ihnen kommen aus mittelständischen Unternehmen, das kann ich mir so richtig vorstellen, wie jetzt bei Ihnen gerade so der Film abläuft, um Gottes Willen, was kommt da auf mich zu? Ich brauche einen Softwareentwickler, ich brauche einen Datenübertrager, ich brauche einen, der sich mit dem Internet auskennt, ich brauche einen, der App schreiben kann, ich brauche einen, der Big Data versteht und Data Analytics machen kann, was weiß ich was. Das wird so nicht funktionieren. Und den brauchen Sie auch nicht die ganze Zeit. Das heißt, es wird darauf ankommen, dass wir Strukturen schaffen, dass genau die richtigen Leute innerhalb eines Projektes beispielsweise zusammenarbeiten können, um solche Lösungen zu realisieren. Weil der Hersteller dieser Tasche allein kann das sicherlich nicht und der wird vermutlich auch nicht die finanziellen Fähigkeiten haben, sich jetzt eine Heerschar von irgendwelchen Fähigkeiten, neuen Leuten, Kapazitäten, was weiß ich was aufzubauen. Also müssen wir uns andere Wege überlegen. So, vierte industrielle Revolution. Beliebte Frage, ist denn das eine Revolution? Kann ich Ihnen meine Antwort sagen, dienerisch würde man jetzt sagen, das ist mir Blunzen. Ich persönlich bin überzeugt davon, es wird eine Revolution werden, die in vielen kleinen Evolutionsschritten erzeugt wird. Und Ich warne davor, das erlebe ich auch sehr häufig, dass es immer noch Leute gibt, die glauben, Industrie 4.0, das ist wie ein Lichtschalter. So ein alter, den Sie noch von Ihrem Großvater kennen. Da gibt es zwei Stellungen, 0 und 1. Und wenn ich von 0 auf 1 drehe, habe ich Industrie 4.0. Industrie 4.0 ist ein Prozess, den es gilt, in vielen, vielen, vielen kleinen Schritten umzusetzen, zu realisieren, um Kundennutzen zu generieren. Und dann wird am Ende des Tages, vermutlich oder auch nicht, keine Ahnung, weil das Neue an diesen vier Revolutionen ist sicherlich, und alle anderen Revolutionen, die wurden immer im Nachhinein zu einer Revolution erklärt, das macht man jetzt neu, also im Voraus. Und es gibt Leute, Industrie 4.0, muss man auch dazu sagen, ist eine deutsche Erfindung. Und das Ganze ist entstanden und geprägt worden von der AKTEC. AKTEC ist die Akademie der Technikwissenschaften in Deutschland. Industriegetrieben. Präsident Kagermann, ehemaliger SAP-Chef, die ganzen Granden der deutschen Industrie sind dort vertreten. Und diese AKTEC hat die Aufgabe, unter anderem dafür zu sorgen, indem sie Studien durchführt, Transparenz schafft, wo steht denn der Wirtschaftsstandort Deutschland. Und so in den Jahren 2008, 2009, das hat mit der Krise gar nichts zu tun, hat man festgestellt, eigentlich geht es uns ganz gut, aber wenn man das mal langfristig betrachtet, geht der Industriestandort Deutschland zugrunde. Also wir brauchen was Großes, wir brauchen nicht eine kleine Idee, wir brauchen eine große Idee. Dann hat man sich Gedanken gemacht, so, was fällt uns denn Gescheites ein, was können wir denn tun? Und dann hat man festgestellt, als Lösungsansatz sozusagen, die Informations- und Kommunikationstechnologien haben in den letzten Jahren dramatische Entwicklungen hinter sich gebracht. Dramatische Entwicklungen. Sage ich mal ein Beispiel. Wenn Sie, Fachleute sind jetzt ausgeschlossen, aber der Normalbürger hat vor 3 Jahren mit Firmen, die heute 50% des Internetverkehrs ausmachen, zwei. Das ist Netflix und ist Twitter. Noch nichts gehört. Vor 3 Jahren. Amazon, Google. Das heißt, wir haben dramatische Entwicklungen. Miniaturisierung, Sensortechnologien. Das heißt, auf diesen Enabling Technologies sind unglaubliche Dinge passiert. Das Thema Echtzeitdatenverarbeitung. Ich kann mich gut erinnern, ich komme ursprünglich aus dem Bereich Instandhaltung. Ich habe, und da bin ich jetzt nicht stolz drauf, ich habe schon vor 20 Jahren der Firma Engel beispielsweise Spritzgussmaschinen gesagt, also ihr habt 15.000 Maschinen auf der ganzen Welt verteilt und ihr wisst nicht mal, wo sie stehen. Geschweige denn, was mit der geschieht, geschweige denn, in welchem Zustand es ist. Eigentlich müssten doch diese Anlagen mit Sensoren ausgestattet sein und diese Daten, die da entstehen, müssten gesammelt werden. Ich habe immer gesagt, großer Topf, dreimal rumrühren, intelligent auswerten und dem Nutzer wieder zurückspielen. Das funktioniert heute. Beispiel, Firma Klaas, C-L-A-A-S. Kennen Sie alle? Die stellen Mähdrescher her. Das sind die Mähdrescher, wenn sie hinter ihnen fahren, ärgern sie sich immer, weil die sind so groß, dass sie nicht überholen können. Die sind heute Hightech-Geräte. So ein kleiner Mähdrescher kostet heute eine runde Million und der ist vollgestopft mit Sensoren. Mit Hunderten von Sensoren und diese Sensoren funken ständig Daten. Millionen von Daten. Und diese Daten, egal ob der in Kanada, in Timbuktu oder in Graz oder in Dornbirn fährt, das ist völlig egal. Das ist heute über diese Internettechnologien möglich. Und die Daten landen alle in Harsewinkel. Das ist ein kleiner Ort in Norddeutschland. Das ist die Zentrale von Glas. Und da steht jetzt der große Topf. Und was die machen ist, und jetzt kommt wieder dieses Geschäftsmodell. Dieser Mähdrescher, früher hat der Bauer Mähdrescher gekauft. Ein größerer Bauer. Das funktioniert heute nicht mehr, das sind viel zu teuer. Das heißt, heute gibt es Ernteunternehmer. Und der hat einen Ernteslot von 3 Monaten und da muss das Ding funktionieren. Und zwar 24 Stunden, 3 Monate lang. Also dem seine höchste Anforderung ist, das Ding muss funktionieren. Weil wenn das nicht funktioniert, hat er ein Problem. Also was machen die? Die sagen dem nicht, ich verkaufe dir einen Mähdrescher, sondern ich verkaufe dir Verfügbarkeit. Ich garantiere dir, dass das Ding funktioniert. Dann gibt es dann entsprechende Servicepakete. Das geht bis hin zu, dass Sie ihn gar nicht verkaufen, sondern Pay by Use. Das heißt, er zahlt nur noch Betriebsstunden beispielsweise. Auch solche Modelle werden diskutiert. Und diese Daten werden jetzt, also da fährt jetzt ein Mähdrescher in Graz, fährt durch die Gegend, sendet irgendwelche Informationen, die werden jetzt ausgewertet. Dann gibt es Profile, Belastungsprofile, Auswertungsprofile. Das heißt, da werden Schlussfolgerungen draus gezogen. Und dem Nutzer wird dann zurückgesendet, pass auf, dein linkes Radlager läuft heiß, du solltest jetzt was tun. Die Schnittqualität von deinem Mähwerk nimmt ab, du musst austauschen oder nachschärfen. Das geht so weit, da die ja Google lässt grüßen oder NSA lässt grüßen, die wissen ja genau, wo der rumfährt und die kennen auch seinen Produktionsplan, sprich Ernteplan, dass sie dem sagen, da wo du morgen Nachmittag um 15 Uhr mähen willst, da wird es regnen. Überleg dir, was du gescheit ist. Mehrwert generieren. Und dafür ist der Kunde bereit, einen Glasmähdrescher und nicht einen von der Konkurrenz zu kaufen. Das sind genau solche Ansätze durch Intelligenz und ich zeige Ihnen gleich noch mehr Beispiele, ich habe auch Videos dabei, ich habe es gesagt. Also, worauf ich raus möchte, ist meine ganz große Bitte und ich sage Ihnen jetzt noch ein Beispiel. Ich habe gesagt, es ist eine deutsche Erfindung. Dieses Zusammenspiel mit IKT in Bezug zu setzen auf unsere Produkte und Prozesse, das wurde dann mit dem Begriff Industrie 4.0 betitelt. Den Begriff gibt es nur im deutschsprachigen Raum. Aber die Idee gibt es weltweit. Dieses Thema, zu dem wir Industrie 4.0 sagen, ist gegessen. Das können Sie mal glauben. Die anderen sagen nur anders dazu. Die anderen im englischsprachigen Raum, die sagen Cyber-Physical Systems. Und jetzt gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Unsere amerikanischen Freunde setzen sehr stark auf das Thema Software. Die sind im Softwarebereich sehr stark. Die Japaner sind im Maschinenbereich sehr stark, Maschinenanlagenbereich sehr stark. Die Chinesen wissen noch nicht, wo sie stark sind, aber die schlafen alles andere als nicht. Die denken ganz scharf drüber nach, wie sie das Ganze nutzen können. Und Deutschland ist sehr stark im Bereich Applikation. Wie kann ich das umsetzen in Kundennetzen? Das sind so die Schwerpunkte. Also die Frage ist nicht mehr, ist Industrie 4.0 überhaupt relevant? Sondern die Frage ist, wie kann ich das Thema Industrie 4.0 für mich als Unternehmen nutzen? Wo ist meine Chance? Wo ist mein Handlungsfeld? Wo kann ich den Mehrwert generieren? Weil da, wo eine Chance ist, ist auch ein Risiko. Und das kann ich Ihnen sagen, es gibt so den schönen Satz, den schönen Spruch, Ihr Mitbewerb schläft nicht. Darüber denkt gerade jeder nach, was kann er tun, um sich einen Vorteil zu erarbeiten. Das ist meine ganz persönliche Definition, die von den Allgemeinen ein bisschen abweicht und ich gehe mal gleich auf den zweiten Punkt. Aus meiner Sicht ist der ganz entscheidende Faktor, dass man sich die Frage stellt, wie schaffe ich es durch die Integration von Informations- und Kommunikationstechnologie? Und das ist ein riesenweites Feld, Informations- und Kommunikationstechnologie. Das hört sich immer so locker an. Das heißt, wir beginnen bei Sensorik, Aktorik, Regelungstechnik, Robotik, IT, Vernetzung, was der Herrgott was alles. Also ein unglaublich weites Feld von sogenannten Enabling Technologies. Also wie schaffen wir es, diese Technologien mit unseren physischen Produkten und Prozessen zu verknüpfen? Und jetzt kommt aus meiner Sicht der ganz, ganz entscheidende Satz, damit ein Mehrwert für den Kunden entsteht. Das heißt, ich muss mir als erstes fragen, beliebtes Spiel, wer ist mein Kunde, was will mein Kunde, welcher Bedarf hat mein Kunde und wie schaffe ich es einen Mehrwert? Könnte ich jetzt 2 Stunden Vortrag darüber halten? Was ich da schon alles erlebt habe, wer glaubt, dass er weiß, wer sein Kunde ist. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Letzte Woche. Ich sage Ihnen jetzt nicht, welches Unternehmen das ist. Das wäre jetzt unfair. Sehr bekanntes österreichisches Unternehmen, das Sie alle kennen. Frage, wer ist dein Kunde? Antwort, Großhändler. Okay. Weitere Diskussion. Ja, es kann aber auch sein, dass es einen regional, also einen nicht regional, einen Gebietshändler gibt. Also zum Beispiel Nordeuropa, es gibt einen Händler Nordeuropa und dann gibt es aber auch einen Händler in Estland. Okay, ist das auch dein Kunde? Ja, das ist natürlich auch mein Kunde. Das war nicht mein direkter Kunde, aber das ist der. Okay, gut. Estland. Und der Händler, der kauft es jetzt. Ja, ne, der kauft es nicht, der verkauft es dann. Ja, okay, er verkauft es, okay. Zum Beispiel an einen Hafen. Okay, also haben wir schon mal drei. Wir haben zwei Händler und jetzt Hafen oder Firma oder was auch immer. Jetzt haben wir aber nur einen Benutzer. Jetzt haben wir nur einen, der auf dem Gerät sitzt und das Gerät bedient. Und dann haben wir vielleicht sogar noch einen, wenn ich jetzt an Hafen denke, das ist gar nicht der Kunde. Aber indirekt, wenn ich jetzt zum Beispiel, unterstellen wir mal, das wäre jetzt ein Hafenkran, wenn der Kran jetzt so toll wäre, dass das Schiff schneller beladen und entladen wird, dann wäre der Kunde vom Hafen total happy, obwohl er eigentlich gar nichts mit dem Kran zu tun hat. Also da sind wir schon bei 5 Ebenen, über die es gilt, darüber nachzudenken, was ist denn der Bedarf des Einzelnen und wie kann ich diesen Bedarf decken. Also diese Diskussion komme ich nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Also, Industrie 4.0 ganz allgemein ausgedrückt heißt, für Sie haben zwei Welten. Sie haben eine Produktwelt und Sie haben eine Prozesswelt. Prozesswelt heißt Produktion, Logistik, Einkauf etc. Und die Frage heißt, wie schaffen Sie es, indem Sie diese Enabling Technologies, welche auch immer, Koffer mit Gewichtssensor, Tasche mit Batterie, mit Datenübertragung, was auch immer die Kreativität hergibt, dazu nutzen, einen Mehrwert für den Kunden zu generieren, weil der gibt Ihnen das Geld dafür. Das ist die ganz allgemeine Definition. Und da sehen Sie auch schon, wenn ich sage, ich habe keine Lösung, weil es gibt nicht eine Lösung, sondern es gibt Milliarden von Lösungen. Und jeder selber muss sich die Frage stellen, was ist für mich relevant. Und interessant ist auch, was wir immer wieder feststellen ist, und ich hoffe, das geht Ihnen auch so, wenn Sie jetzt heute Abend rausgehen, dass Sie darüber nachdenken, was heißt das für mich, was kann ich denn tun? Und ich wünsche Ihnen, dass Ihnen 20 Ideen einfallen, was Sie jetzt tun können. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie die 20 nicht angehen. Weil, das muss man auch ganz deutlich sagen, wir sind Weltmeister, absolute Weltmeister im Nicht-Konsequent-Sein. Also, wenn Sie sich jetzt mal überlegen, keine Angst, Sie fragen natürlich keinen hier, und vermutlich ist bei Ihnen in Ihren Unternehmen alles ganz anders, wie die Beispiele, die ich kenne. Also bei Anwesenden ist immer anders. Wenn Sie sich jetzt mal überlegen, wie viele Projekte haben Sie im Jahre 2014 angefangen und wie viele von den Projekten haben das geplante Ergebnis erbracht? Das Ergebnis wäre, glaube ich, nicht so gut. Also deshalb, das wollte ich damit sagen, Sie müssen sich 2 oder 3 vornehmen, aber die konsequent tun, weil nämlich auch die Folgerungen daraus, es ist nicht einfach so, jetzt mache ich mal geschwind irgendwas, sondern es kann durchaus dramatische Folgen nach sich ziehen, was das Ganze bedeutet. So, Industrie 4.0, ich habe vorhin gesagt, dieses Thema Cyberspace, Real Space, sage ich Ihnen 2 Beispiele dazu. Ich war im Herbst letzten Jahres bei der Firma Scania in Schweden, die kennen Sie alle, die LKW-Hersteller, und das Autos und LKWs digitalisiert werden, das ist allgemein bekannt, aber was mir auch noch nicht bekannt war, zumindest in der Ausprägung nicht, bei Scania ist jede Fabrik, jede Maschine digitalisiert. Das heißt, die fahren komplett eine digitale Welt. Das heißt jetzt beispielsweise Folgendes. Also es ist jetzt immer so die Denkweise, was habe ich denn jetzt davon, wenn ich jetzt so mein digitales Abbild meiner Fabrik, meiner Maschinen etc. habe. Wenn bei Ihnen an einer Maschine eine Wartung ansteht, dann passiert erstmal gar nichts, bis entweder einer den Wartungsplan rauszieht und sagt, oh, da müssen wir mal was tun, oder bis ein Crash gibt und dann ist offensichtlich, dass man jetzt was tun muss. In Zukunft, jetzt sind wir wieder bei der Intelligenz, wird die Maschine, und jetzt sind wir bei Internet der Dinge und Maschinen reden miteinander, sagen auch immer Leute zu mir, Maschinen reden miteinander, was heißt denn das? Das ist ja, die können nicht reden. Natürlich können die nicht reden, aber eine Maschine wird so viel Intelligenz haben, dass sich die Maschine selber meldet. Meldet heißt, sind wir wieder bei Datenübertragung, die meldet sich an irgendeiner Stelle und sagt, bei mir steht eine Wartung an. Diese Information geht jetzt in das virtuelle System rein. Auf der Maschine läuft ja ein Auftrag. In dem Moment, wo die Maschine sagt, Achtung. So, in der virtuellen Welt laufen jetzt Simulierungsprogramme, Simulationsprogramme und Optimierungsprogramme. Das heißt, es wird jetzt das Produktionsprogramm durchgenudelt und es wird jetzt entschieden, ist es jetzt sinnvoller, den Auftrag weiterzufahren, weil der ist eh demnächst fertig und wir machen dann die Wartung, oder ist es sinnvoll, den Auftrag jetzt zu stoppen, weil das könnte kritisch werden, kritisches Teil. Wir stoppen den, wir rüsten um, wir gehen auf eine andere Maschine, weil die Maschine steht sowieso gerade frei, die hat eh Kapazität frei und produzieren tun sie immer schön weiter. Das heißt, wir stören den Produktionsablauf nicht, sondern diese ganzen Entscheidungen laufen in Echtzeit, wir reden von Echtzeit. Nicht von morgen und übermorgen, sondern jetzt kommt die Information und jetzt entscheide ich, was zu tun ist in meiner virtuellen Welt. Und das Gleiche können Sie sich jetzt mit, wenn ich vorhin sagte, PPS-Software beispielsweise, MES, also Maschinendatenerfassungssoftware, Produktionsplanungs- und Steuerungssoftware, dann ist es genauso, dass wir Systeme haben werden, die auf Simulation und Optimierung aufbauen, weil sie echtzeitdatenfähig sind. Die also in dieser virtuellen Welt entscheiden, was passiert jetzt in der realen Welt. Einplanung, Sie kaufen eine neue Maschine. Jedes Mal Chaos, bis die dann richtig steht und richtig eingefahren ist und sich die Prozesse, Materialfluss und Informationsfluss und was alles zu berücksichtigen ist, die Anschlüsse und so weiter, kennen Sie alles besser wie ich. Das wird alles in der virtuellen Welt durchgespielt werden. Und wenn da alles funktioniert, dann machen sie es in der realen Welt. Das heißt, ihre Hochlaufphase, ihre Ramp-up-Phase ist viel schneller. Das sind genau diese Effekte, die man damit zum Beispiel durch diese Cyberwelt auf der einen Seite und auf diese reale Welt. Und auch noch wichtig ist, wenn wir von Industrie 4.0 reden, wir reden vom kompletten Lifecycle eines Produktes und der dahinterliegenden Prozesse. Das heißt, wir betrachten jetzt nicht nur den Produktionsprozess, sondern von der Produktentstehung bis zur Wiederverwendung und Recycling, also von der Wiege bis zur Bahre, wie man so schön sagt. Darüber gilt es nachzudenken, was können wir tun. Ausprägung Industrie 4.0 hat für mich drei Schwerpunkte. Wir werden, und es gibt viele intelligente Menschen, die der Auffassung sind, die größten Veränderungen wird es in der Organisation geben und in der Organisation insbesondere bezogen auf Geschäftsmodelle. Wir werden in der Lage sein, ich habe jetzt einige Beispiele genannt, völlig andere Geschäftsmodelle zu sagen. Ich sage noch was, noch Beispiele. Google, Sie alle kennen Google. Und Sie alle, oder die meisten von Ihnen, haben gehört, dass es jetzt ein Google-Auto gibt. Ein autonomes Auto, das durch die Gegend fährt. Ich kann Ihnen versichern, dass Google kein Auto baut, um den Automobilisten zu zeigen, dass sie besser Autos bauen können. Garantiert nicht. Ich kann Ihnen aber auch sagen, weil ich habe relativ gute Drähte in die Automobilwelt hinein, dass die Automobilisten, die Daimlers und BMWs und Volkswagen, der Herr Winterkorn beispielsweise, im Moment gerade massivst darüber nachdenkt, wie sieht denn das Geschäftsmodell Mobilität und damit auch Auto der Zukunft aus? Und das wird völlig anders aussehen. Weil Google nicht mit dem Auto Geld verdienen will, sondern mit den Daten, die das Auto produziert. Und das Auto wird Car-to-X-Communication, das heißt, das Auto kommuniziert mit anderen Autos, mit den Verkehrszeichen, mit der Straßenkreuzung, mit Gott und der Welt. Daraus wird Geld generiert. Oder anderes Beispiel. Auch Industrie 4.0. Das heißt jetzt nur mit Industrie. Es sind ja relativ viele Damen da, aber das gilt für die Herren genauso. Shopping. Shopping in Zukunft wird völlig anders aussehen wie heute. Stellen Sie sich vor, Sie gehen heute in ein Einkaufszentrum rein. Ob Mann oder Frau, völlig egal. Und Sie gehen auf einen Laden zu. Dann stehen Sie vor diesem Laden und in diesem Laden ist jetzt irgendetwas ausgestellt, das mit 99,5%iger Wahrscheinlichkeit genau nicht das ist, was Sie interessiert. Es ist die Realität heute. Die Realität in Zukunft wird sein, Sie laufen auf den Shop zu und der Shop weiß genau, wer jetzt kommt. Wenn Sie nämlich gläsern sind, über Ihr Smartphone weiß der Shop schon 30 Sekunden vorher, wer jetzt kommt. Das heißt, wenn Sie vor dem Laden stehen, da gibt es auch kein Schaufenster mehr im klassischen Sinne, sondern es gibt einen riesen Screen. Und auf dem Screen wird genau das angezeigt, was Sie interessiert. weil nämlich das System weiß, was sie interessiert. Das haben sie auch schon alles, also das ist alles schon Realität, das können sie alles erleben, kennen sie alle auch. Sie gehen in Amazon rein, kaufen etwas und dann sehen sie dieses Produkt und artverwandte Produkte 8 Wochen lang, immer wenn sie im Internet sind, kommen genau die Werbung. Ja, woher kommt's denn? Weil wir unsere Spuren hinterlassen. Und das sind genau solche Anwendungen jetzt im Shop-Bereich, oder ich kann Ihnen noch ein anderes Beispiel sagen. Auch was mit Shopping zu tun hat. Lebensmittel. Ich bin da relativ sicher, dass es in 3 Jahren in einem Billa, Merkur, Zielpunkt, Hofer, wie sie alle heißen, noch, wenn überhaupt, eine Kasse mit einer Kassiererin geben wird. Wahrscheinlich gar keine mehr. Ganz im Gegenteil, macht jemand Spaß draus, es wird einen neuen Werbeslogan geben, den sie dann bei Hofer an der Tür hängen haben. Ganz großes Schild, da steht drauf, liebe Diebe, komm zu uns und kauft ein. Weil sie können gar nichts mehr klauen. Jedes Produkt ist identifiziert mit einer IP-Adresse, wo alles draufsteht. Das heißt, das Produkt weiß genau, wer ich bin, wie alt ich bin, was ich koste, etc. Das ist alles auf dem Produkt drauf. Das heißt, da gibt es einen Scanner, da können Sie mit Ihrem vollen Wagen in 0,5 Sekunden durchlaufen. Sie brauchen nicht mal einen Geldbeutel, weil das wird Ihnen automatisch vom Konto abgebucht. Das heißt, wenn Sie klauen, herzlich willkommen. Sie können Ihre Diebesware hinstecken, wo Sie wollen, völlig egal. Es wird abgebucht. Und das sind natürlich genau solche Ausprägungen, auch was Mitarbeiter angeht, die auf uns zukommen. Deshalb steht für mich auch das Thema Mensch ganz im Mittelpunkt. Und ich habe letzte Woche ein Gespräch geführt mit Gewerkschaftern, die natürlich sehr von dem Thema nicht angetan sind, sondern wissen wollen, was passiert denn da. Und was passieren wird, ist relativ offensichtlich. Nämlich, wir werden Arbeitsplätze verlieren. Punkt. Das ist Fakt. Und wir werden insbesondere Arbeitsplätze im niedrig qualifizierten Bereich verlieren. Das ist auch Fakt. Weil wenn Sie den internationalen Vergleich anschauen, nicht die Gutverdiener ist der große Unterschied, sondern auf der niedrigen Lohnstufe sind die großen Unterschiede. Und diese ganzen Aktivitäten zielen darauf ab, aber werden automatisch zur Folge haben, dass wir da Arbeitsplätze verlieren werden. Aber wenn wir es richtig machen, werden wir deutlich mehr, und da zeige ich Ihnen auch gleich eine Folie, neue Arbeitsplätze schaffen, aber dummerweise andere. Wir brauchen andere Qualifikationen. Wir werden unser Ausbildungssystem ändern müssen, weil wir nicht mehr, da muss ich mir an die eigene Nase fassen, Universitäten, wir brauchen nicht mehr nur den klassischen Maschinenbauer, den klassischen Elektrotechniker, den klassischen Informatiker, sondern wir brauchen eigentlich die eierlegende Wollmilchsau, der von jedem was versteht. Der nämlich genau diese cyberphysikalischen Systeme entwickeln kann und produzieren kann, etc. Und der dritte Ast ist die Technik, ist diese Technologie, die es gilt weiterzuentwickeln. Und wenn zum Beispiel, wenn Sie mich nachher fragen, was glauben Sie denn, wie das Internet der Dinge in 3 Jahren aussehen wird, kann ich Ihnen jetzt schon die Antwort sagen, der wird heißen, ich habe keine Ahnung. Aber was ich Ihnen sagen kann, wenn Sie sich einfach mal zurücklehnen und überlegen, das Internet des Menschen, vor 3 Jahren, ich rede nicht von 30 Jahren oder 10 Jahren oder 5 Jahren, vor 3 Jahren, die meisten Firmen, die heute zu den allergrößten Firmen der Welt zählen, die gab es noch gar nicht vor 3 Jahren. Technologien, die gab es noch überhaupt nicht vor 3 Jahren. Also wenn ich mir nur vorstelle, was in den letzten 3 Jahren im Internet sich abgespielt hat und das übertrage auf das Internet der Dinge, auf die technologische Welt, dann glaube ich, können wir uns überhaupt nicht vorstellen, was da auf uns zukommen kann, welche Veränderungen da anstehen. Damit Sie jetzt etwas zum Erholen haben, habe ich Ihnen 2 kleine Filmlein mitgebracht. Das ist ein Film von einer Porsche-Tochter, die sehr innovativ ist und immer sehr innovative Filme auch produziert. Das ist ein weiter Blick in die Zukunft. Das, was Sie da jetzt sehen, so könnte die Welt irgendwann mal aussehen. So sieht sie heute nicht aus und morgen sicherlich auch nicht. Aber Ich glaube, es ist gut, wenn man auch mal eine Vorstellung entwickelt, wie es denn vielleicht in 10 oder 20 Jahren mal aussehen könnte. Das war schon mal nichts. Er will nicht. Da hatten wir vorher schon Schwierigkeiten, weil der Film ist so groß.
So wie die Evolution im Laufe der Jahrtausende die Natur verändert und die Gegebenheiten der Umwelt angepasst hat, wird es nun wieder eine Evolution geben. Eine industrielle Evolution. Denn die vielerorts besprochene vierte industrielle Revolution wird eine Evolution der Dinge und der Dienste werden. Sie wird den Produkten, den Standorten, den Materialien und den Diensten eine DNA einpflanzen und sie damit zu selbstständig agierenden Dingen machen. Seien Sie bereit. Das Kennzeichen der Produktion der Zukunft wird das Netzwerk sein. Alle Bausteine einer Produktion sind verbunden und können miteinander kommunizieren. Das Netz als Beispiel einer perfekten Organisation. Jede Bewegung oder Erschütterung innerhalb des Netzes wird sofort als Information weitergeleitet. Auf die Produktion übertragen heißt das, wenn in Zukunft ein Auftrag eingeht, werden alle benötigten Produktionsstandorte automatisch informiert sein. Die verschiedenen Maschinen und Produktionsabschnitte kommunizieren untereinander und stimmen sich ab, wer wann welchen Arbeitsschritt ausführt. Die zukünftigen Produkte tragen alle Informationen in sich und teilen den Maschinen eigenständig mit, welche Arbeitsschritte auszuführen sind. Wir haben es also mit intelligenten Rohstoffen und Produkten zu tun. Die Produktion profitiert hier aber nicht nur von der Kommunikation untereinander, sondern auch von, wie es in der Natur heißt, Schwarmpower. Mehrere vernetzte Maschinen agieren gemeinsam und sind so produktiver, stärker und schneller, als würden sie alleine handeln. Sich anpassen, auf veränderte Situationen reagieren. Nicht nur in der Natur muss man flexibel sein, um zu überleben. Auch der Markt ist einem ständigen Wandel unterworfen. Doch wie kann man in Zukunft auf diesen Wandel mit neuen Produktionsverfahren reagieren? Durch Originalität, indem wir dem Trend der Individualisierung oder besser dem Wunsch der Kunden nach auf sie zugeschnittene Produkte nachkommen können. Durch Integration der Kunden in den Entwicklungsprozess, durch flexibles Design, durch Produktentwicklungen, die sich auch kurzfristig der Marktsituation anpassen. Das stellt hohe Anforderungen an die industrielle Produktion und vor allem an die Produktentwicklung. Eine Lösung heißt direktes Produzieren. Der Entwurf wird angeliefert und dann durch einen mit der Entwicklungs- und Produktionsstätte verknüpften 3D-Drucker sofort realisiert. Das individualisierte Produkt reiht sich nahtlos in den industriellen Produktionsprozess des Endproduktes ein. Damit kann auf Kundenwünsche eingegangen, auf Veränderungen des Marktes reagiert und eine breitere Angebotspalette desselben Produktes generiert werden. Ohne weitere Kosten für zusätzliche Lagerflächen oder Arbeitskräfte. Und natürlich bleibt die Freude über die Vielseitigkeit des Produktes. Die Logistik steht in der Zukunft vor großen Herausforderungen. Um die Produktion der Zukunft zu bewerkstelligen, werden Lieferungen noch kurzfristiger notwendig sein. So muss auf Veränderungen der Marktsituation oder ungeplante Komplikationen reagiert werden. Die Zukunft erfordert also noch schnelleres Reagieren. Aber um das zu erreichen, brauchen wir eine neue Transportintelligenz. Dies werden neben der Vermeidung von Transporten durch Vorortproduktion auch neuartige Logistikwege sein. Vernetzte Drohnen werden sich selbstständig steuern. Durch das intelligente Produkt, das aufgrund der eingelagerten Information selber weiß, wo es hin muss, werden die Drohnen programmiert und gelenkt. Durch das zukünftige Kommunikationsnetz zwischen Kunden, Lieferanten und intelligentem Produkt schafft man eine Logistik der Flexibilität, die jeden Bedarf kurzfristig umsetzen kann. Maschinen stimmen sich zukünftig selbstständig ab und können so gezielter und gesammelter Bestellungen auslösen. Logistik findet also nur bei Bedarf statt. Und dieser Bedarf wird innerhalb der Vernetzung selber kommuniziert und geplant. Eine der Hauptaufgaben für Firmen und Mitarbeiter in der Zukunft besteht in der stetigen Weiterqualifizierung. Die neuen technischen Möglichkeiten erwarten von allen Mitarbeitern ein verändertes Bewusstsein und eine neue Form der Flexibilität. Das betrifft sowohl die Arbeitszeiten und die Arbeitsaufgaben auf Mitarbeiterseite, wie auch die freie Arbeitszeitgestaltung, die durch die Unternehmen ermöglicht wird. Die Arbeitswelt wird sich langfristig verändern. So werden die körperlich schweren, gesundheitsgefährdenden und technisch einfachen Aufgaben abnehmen, da sie in noch größerem Umfang von intelligenten Maschinen und Produkten ausgeführt werden. Das ist Herausforderung und Chance zugleich. Denn in der Produktion obliegt den Menschen dann vor allem die Kreativität in der Gestaltung, die Steuerung und Überwachung der gesamten Abläufe, die Qualitätssicherung und natürlich das Reagieren in Ausnahmesituationen. Die Mitarbeiter sind die Schnittstelle zwischen all den Informationen, die ständig fließen. Sie sind die Kontrollinstanz. Das Miteinander von Mensch und Maschinen wird auf eine neue Entwicklungsstufe, auf eine natürlichere, gehoben. Die Mitarbeiter werden zielgerichteter und damit auch effektiver eingesetzt. Und auch hier können wir nur von den Besten auf diesem Gebiet lernen. Jeder Mitarbeiter wird somit spezielle, auf ihn zugeschnittene Aufgaben haben. Seien Sie bereit für die vierte industrielle Revolution. Denn die Zukunft ist näher, als Sie denken.
Das zeigt Ihnen einfach diese Vielfalt von Möglichkeiten. Ich glaube jetzt nicht, dass so schnell die Drohnen durch die Fabrik fliegen werden, um hier irgendwelche Materialien. Aber warum nicht? Wo ich allerdings relativ sicher bin, dass wir das sehr schnell bekommen werden, sind autonome Transportsysteme, die unsere Waren transportieren, und zwar auf unterschiedlichen Verkehrsträgern. Das autonome Schiff, das auch der autonome LKW, oder das sind dann ganz andere Systeme, die da kommen werden. Vom Thema Maschinen reden miteinander, habe ich Ihnen auch ein schönes Beispiel. Ich war kürzlich bei der Firma Siemens in Amberg, das ist das Vorzeigewerk Fabrik Europas 2014. Da können Sie das zum Beispiel live sehen, das heißt, erste Ansätze davon, da wird die Siemens S7 produziert, da kommt ein Ladungsträger. Die Krux sozusagen daran ist, dass im Moment nicht das Produkt selber identifiziert ist, sondern der Ladungsträger identifiziert das Produkt, also da kommt auf dem Band. Kommt eine Steuerung und ein Arbeitsgang ist eine Laserbeschriftung und dieser Ladungsträger sagt, ich habe obendrauf Steuerung so und so und du, lieber Laserprinter, du musst jetzt da drauf genau das draufschreiben. Ich brauche keine Steuerung oben drüber, das heißt, die beiden kommunizieren selber miteinander. Der kommt auch erst, wenn Kapazität frei ist, das heißt, der fragt erstmal an, ist Kapazität da, kann ich meine Steuerung bringen. Das sind so erste Ansätze genau in diese Richtung. Warum tue ich das? Ich brauche keine Steuerung mehr oben drüber. Also ich brauche kein SAP mehr, das mir meine Produktionsplanung und Steuer macht, weil ich habe die Intelligenz auf meinen Produkten, auf meinen Teilen drauf. Jetzt habe ich Ihnen noch ein zweites Video mitgebracht. Das ist jetzt die Realität. Das ist jetzt zwar auch nur ein Zeichentrickfilm, aber das ist die Realität. Und da muss ich eine kleine Vorgeschichte erzählen, damit Sie ihn verstehen. Was Sie jetzt hier sehen, ist ein österreichisches Unternehmen, das vom Namen her einige von Ihnen kennen werden. Das ist die Firma Hagleitner. Die Firma Hagleitner stellt Toiletten-Sanitärartikel her. In meinem Sprachgebrauch dumme Blechboxen für Seife und Papierhandtücher. Das dumm bitte wiederum nicht falsch verstehen. Das ist die Ausgangslage. Da kommt die Firma her. Und das, was Sie jetzt gleich sehen werden, nur damit Sie wissen, von was ich rede, ganz am Anfang wird ein schönes Bild gemalt. Da reden wir von der Allianz Arena in München. We'll be right back. sowas ist passiert. Stellen Sie sich vor, Sie haben so eine Seifenbox bei sich zu Hause im Bad stehen und die ist leer. Puh. Was machen Sie jetzt? Es gibt mehrere Varianten. Hände gar nicht waschen, Shampoo nehmen, nur mit Wasser. Also es gibt Ausweichvarianten. Haarklein ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Also die sind nicht aus der Not heraus auf diese Idee gekommen. Und die werden mit ihren, in Anführungszeichen, dummen Produkten auch weiterhin sehr gutes Geld verdienen. Aber jetzt auf einmal sind sie in eine ganz andere Welt gekommen. Und da ist auch wieder der Kunde, in dem Fall Großobjekte, Allianz Arena, großes Krankenhaus etc., in dem Fall Allianz Arena, da hat es der Kunde selber noch nicht begriffen gehabt, welche Notwendigkeit er eigentlich hat. Stellen Sie sich Folgendes vor. Allianz Arena München. 80.000 Besucher. Champions League ist heute Abend auch. 4 Stunden Eventdauer. Jeder geht einmal auf Toilette. Beliebtester Zeitpunkt? Halbzeit. Es gibt 100 Toiletten. In der Halbzeit strömen zwischen 500 und 1000 Leute auf eine Toilette. Und die Toilette funktioniert nicht. Wissen Sie, was dann der Betreiber hat? Ein Problem, und zwar ein großes. Nämlich ein Sicherheitsproblem hat er. Das heißt, dem seine Anforderungen sind völlig andere. Der braucht nicht einen, der ihm Seife und Papierhandtücher und die zugehörigen Boxen liefert, sondern der braucht einen, der ihm garantiert, dass die Toiletten funktionieren. Das heißt, wir reden von einem völlig anderen Geschäftsmodell. Und was Hagleitner jetzt gemacht hat, der Chef hat mir, ich weiß gar nicht für was, eine Seifenbox hat inzwischen 11 Sensoren. Und die funken durch die Gegend. Und dann gibt es auch so ein Warroom in den Objekten in der Allianz Arena. Das heißt, die wissen ganz genau, wie der Zustand ist. Die messen, wie viele Leute drin waren. Die messen, also Kameras hat er mal versichert, gibt es noch keine drin. Aber die können dadurch über ihr Belastungsprofil sozusagen, über Erfahrungswerte, können sie auf den Zustand der Toilette schließen und sorgen dafür. Das heißt, der liefert heute nicht mehr nur 100 Liter Seife und 100.000 Papierhandtücher, sondern der schließt mit dem einen Kontrakt ab. Für das nächste Heimspiel zahlst du mir 50.000 Euro, ich weiß nicht wie viel, keine Ahnung, und ich sorge dafür, mit Personal, mit dem ganzen Equipment, alles was man braucht, aber ich sorge dafür, dass deine Toiletten funktionieren. Völlig neues Geschäftsfeld, völlig neues Geschäftsmodell. Ich verkaufe nicht mehr Stück, sondern ich verkaufe eine Lösung. Konsequent für die Produktion, ich produziere nicht mehr nur dumme Objekte, sondern ich brauche jetzt Leute, die sich mit Sensorik auskennen, die sich mit Datenübertragung auskennen, die sich mit Datenanalyse auskennen, die mit Big Data sich auskennen und, und. Und das ist genau die Herausforderung, die es jetzt gilt zu lösen, die Hagleitner geschafft hat. Vorzeige, Beispiel aus Österreich, Zell am See, beheimatet. So, jetzt nochmal ein Satz. Was kann man denn tun und warum tut man etwas? Ich habe vorhin gesagt, es ist eine deutsche Idee und es gibt immer wieder Leute, die sagen, es ist die Idee von Angela Merkel. Ich kann Ihnen versichern, Angela Merkel hat viele gute Ideen gehabt, aber die nicht. Aber, und das habe ich selbst schon erlebt, wenn jetzt Angela Merkel hier zur Tür reinkommen würde, in völlig anderem Zusammenhang, und ich würde zu ihr sagen, Industrie 4.0, dann wird dann wird ein Schwall von Argumenten kommen, warum das industrielle Top-Thema für Deutschland ist. Schnitt, Herr Feinmann kommt zur Tür rein. Da haben wir ein bisschen Nachholbedarf. Eine ganz neue Studie hat jetzt, und das ist die Zahl, auf die sich die Frau Merkel gerade stützt, Deutschland geht davon aus, dass in den nächsten 5 Jahren in den relevanten Branchen das Bruttosozialprodukt im Durchschnitt um 1,7% pro Jahr gesteigert werden kann. 1,7% sind auch in Österreich Milliarden und Milliarden sind Tausende von Arbeitsplätzen. Also es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie schaffen wir denn das in eine ähnliche Größenordnung wie das, was wir hier sehen, zu kommen. Und Österreich, Deutschland, Faktor 1 zu 10, liegt man immer gut. Also ist für uns da in Österreich ziemlich viel drin, was wir da entsprechend holen können. Was kann man denn jetzt tun? Das sind jetzt einfach Beispiele. Ich habe gesagt, es ist ein unglaublich breites Feld von dem, was man tun kann. Es sind jetzt aktive Projekte und Sie sehen anhand dieser Themen, das geht von Vernetzung, Produktivitätsthemen, das geht über Marktflexibilität, dass ich die stabile Fabrik generieren kann. Der Kunde verhält sich immer verrückter, die Volatilität der Märkte, also brauchen wir stressstabile Fabriken sozusagen, resiliente Fabriken, die genau mit diesen Schwankungen umgehen können, die in der Lage sind, die Flexibilität der Märkte in unsere Produktionsstrukturen umzusetzen und, und. Also es ist ein unglaublich breites Feld und deshalb ist es auch ganz wichtig für Sie, und da komme ich jetzt gleich nochmal zum Schluss drauf zu sprechen, dass Sie sich die Frage stellen, warum tue ich das? Was will ich erreichen? Was ist mein Ziel? Das sind jetzt so einige Beispiele aus unserer Welt, was wir tun. Wie gesagt, wir stellen das Thema Mensch in den Mittelpunkt, deshalb auch dieser Einsatz Entwicklung neuer Arbeitssysteme. Wie sieht denn eine neue Arbeitswelt aus? Beispiel, Roboter. Es gibt viele Hersteller auf dieser Welt, die zeichnen sich hauptsächlich durch unterschiedliche Farben aus. Die KUKA sind die Orangenen beispielsweise. Aber die Robotersysteme, die wir heute einsetzen, die haben alle eines gemeinsam. Ist Ihnen vielleicht schon mal aufgefallen? Alle. Was ist das? Der Zaun außenrum. Schon mal aufgefallen? Roboter hat immer einen Zaun außenrum. Warum? Sind wir wieder bei meinem Lieblingswort. Das ist ein saudummer Roboter. Der ist nämlich darauf gerecht, dass er irgendeine Aufgabe macht und wenn Sie da reinlaufen, ist dem das völlig blunzen, der haut sie nieder. Deshalb ist ein Zaun drumherum, dass Sie nicht reinlaufen. Jetzt gibt es aber inzwischen ganz andere Roboter. Es gibt nämlich hochintelligente Roboter. Und jetzt male ich Ihnen mal so ein Szenario auf. Wir haben beispielsweise ein demografisches Problem. Also die meisten von Ihnen sind noch unter der arbeitenden Bevölkerung, dürfen auch noch lange arbeiten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir demnächst eine Erhöhung des Renteneintrittsalters kriegen, muss man auch kein Prophet sein. Deutschland macht es uns vor, wir machen es dann 2 Jahre später nach. Nur wir sollten halt auch Arbeitsplätze haben, damit wir die Leute entsprechend länger beschäftigen können. Also müssen wir uns Gedanken machen, wie könnte denn sowas aussehen. Jetzt mache ich mal so ein Szenario. Da kommt jetzt ein Produkt, das Produkt hat jetzt die Intelligenzen, das Produkt sagt jetzt, und Produkt heißt, wir gehen ja in Richtung variantenreiche Fertigung, das heißt Stückzahl 1, personalisierte Produkte, das heißt jedes Produkt ist anders. Das Produkt sagt jetzt, dem Werker, du musst jetzt mir ganz genau das und das machen. Du musst jetzt ein Loch bohren, du musst fräsen, bohren, drehen, sonst irgendetwas. Und das Produkt sagt gleichzeitig, den durch die Fabrik fahrenden Robotersystemen, das sind so kleine schnuckelige Roboter, die selbstständig durch die Gegend fahren, ich brauche jetzt einen Roboter, weil ein Roboter muss jetzt dem Mann helfen, diese Tätigkeit. Er musste jetzt zum Beispiel, weil das Werkstück hat 25 Kilo, dann muss das Ding packen, muss es umdrehen, damit er was schrauben kann oder sonst irgendetwas. Dann kommt der Roboter angefahren, fährt neben den Montagemann, hilft ihm bei der Tätigkeit, fährt dann weg und macht den nächsten Job. Da sind wir nicht mehr weit davon entfernt. In den Laborumgebungen gibt es das bereits. Sowohl die Robotersysteme als auch die Kommunikation. Und das hat dann entsprechende Vorteile. Hier Vorteile in Richtung Ergonomie und das können wir dann wieder umrechnen in Krankenstände etc., längere Beschäftigung und. Immer die Frage, was ist das Ziel? Oder, lassen Sie mich noch ein zweites Beispiel sagen, rechts unten. Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Ich mache es jetzt aber ganz schnell. BVW, der sogenannte betriebliche Verhinderungsprozess, kennen Sie alle. Ich kenne Unternehmen, ich sage Ihnen ein Beispiel, die Firma Opel Aspern in Wien, Getriebe, Motorenwerk, die haben es geschafft, seit 15 Jahren, also zumindest so lange weiß ich es, jedes Jahr pro Mitarbeiter eine Einsparung pro Mitarbeiter von über 1.000 Euro zu realisieren durch Mitarbeitervorschläge. Seit 15 Jahren. Letztes Jahr 1.600 Euro pro Mitarbeiter. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich kenne jetzt Sie fast alle nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich bei 99,5% Ihrer Firmen auch Ihren Wert nicht kenne, aber die erste Zahl. Verbesserungsvorschläge pro Mitarbeiter, behaupte ich, ich kenne die erste Zahl. Das ist nämlich eine Null. Verbesserungsvorschlag pro Mitarbeiter 0, irgendwas. Nicht 10 oder 15 oder 20. Und ich behaupte auch, dass die Opel oder die Vorzeige Schaeffler und Fichtel und Sachs und Porsche und wie sie alle heißen, Conti hat letztes Jahr, ich glaube 240 Millionen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, eingespart. Gut, Conti ist ein großes Unternehmen. Aber die Mitarbeiter von Conti und von Opel, die sind garantiert nicht dümmer oder intelligenter wie ihre Mitarbeiter. Also muss das System Fehler sozusagen da sein. Und wenn ich jetzt darüber diskutiere, also betriebliches Vorschlagswesen, es ist der berühmte Briefkasten an der Wand und irgendwo hängt eine Zettelbox, die benutzt dummerweise keiner, dann sage ich immer, wenn ich darüber diskutiere, das kann doch gar nicht anders sein, da werde ich groß angeschaut, dann sage ich, Ihre Mitarbeiter können gar nicht schreiben. Dann schauen Sie mich noch größer an. Wie, die können nicht schreiben? Da sage ich, jetzt stellen Sie sich mal Folgendes vor. Der Mann steht seit 20 Jahren an der Maschine. Das Einzige, was der schreibt, ist freitagsabends der Lottozettel, übertrieben ausgedrückt. Und jetzt soll er eine Idee niederschreiben, qualifiziert niederschreiben, beurteilen, was denn da schlecht oder gut ist. Wissen Sie, was der hat? Der hat Angst, dass er einen Schreibfehler macht. Das ist die Realität. Das sind so die Kleinigkeiten. Also das ist die Ausgangslage, es funktioniert nicht. Jetzt sind wir wieder bei Industrie 4.0. IKT, wie kann ich über IKT dazu beitragen, Ideen vielleicht besser zu dokumentieren? Ganz einfach. So ein Klumpert hat jeder inzwischen. Und das bedienen kann auch jeder. Und was kann das Ding? Foto machen. Ich habe eine Idee, ich sehe irgendwas Schlechtes, ich mache ein Foto. Ich nehme ein Video auf. Ich kann eine Spracheingabe machen. Ich kann auch noch tippen. Und diese Idee, die dann über diese App, die wir da entwickelt haben, generiert wird, geht automatisch jetzt in das KVP-System rein, wo dann ein Vorschlag draus wird, der beurteilt wird, etc. Also ich nutze das, was ich eh schon habe, die Intelligenz von Geräten, die ich eh einsetze, um einen Nutzen zu erzielen, um es dem Mitarbeiter einfacher zu machen. Oder anderes Beispiel von Intelligenz von Maschinen. Sie gehen in Zukunft mit Ihrem iPad oder Netbook oder whatever in Ihre Fabrik, stehen vor einer Maschine und Sie sehen, das ist Realität heute, können Sie schon kaufen, und Sie sehen genau den Zustand dieser Maschine, das heißt, die Maschine sagt Ihnen, wie gut es ihr geht sozusagen. Die Intelligenz, je intelligenter die Maschine ist, umso mehr sagt sie Ihnen, das kriegen Sie alles online auf Ihrem Netbook oder iPad angezeigt. Das ist im Moment der Renner. Der Renner deshalb, und das sage ich jetzt nicht, weil das jetzt unser Renner ist, aber es ist tatsächlich der Renner. Ich habe ganz am Anfang gesagt, die klassische Frage, die Sie sich vermutlich alle aufstellen, heißt, was bedeutet das für mich? Und das ist genau die Vorgehensweise, die wir entwickelt haben, herauszufinden. Da unten steht nachher bewertete und priorisierte Handlungsfelder. Das sind Ihre 20 Ideen, die Sie haben, priorisiert und bewertet, weil auch das ist klar. Jetzt haben wir was Neues. Jetzt treiben wir wieder eine neue Sau durch die Fabrik durch. Das haben wir schon alles hinter uns, kennen wir ja alle schon. Wenn Sie einen Veränderungsprozess haben, uralte Erfahrung, egal welches Thema, haben Sie immer drei Gruppen in Ihrem Unternehmen. In Prozent ausgedrückt kann ich es Ihnen auch sagen. Sie haben 20% Macher. Das sind diejenigen, die dran glauben, die von vornherein sagen, das ist super, das ist meine Chance, da kämpfe ich drum. Und Sie haben 20% Miesmacher. Das sind diejenigen, die, das haben wir immer schon gewusst und das hat noch nie funktioniert, das sind die. Und Sie haben 60% Mitmacher. Das sind die, die nicht so richtig wissen, auf welche Seite sollen sie sich schlagen. Und Ihre Aufgabe als Führungskraft, als Chef besteht darin, die Mitmacher davon zu überzeugen, dass sie bei den Machern mitmachen und nicht bei den Miesmachern. Also brauchen Sie schnelle Erfolge. Und das heißt genau, wie schaffe ich es durch diese Bewertung, wie schaffe ich es, Industrie 4.0 Projekte anzugehen, wo ich schnell nachweisbare Erfolge erziele, wo schnell dokumentiert ist, was denn das Ganze bringt. Und was wir da tun, ist im Prinzip in drei Workshops vorzugehen. Der erste Workshop heißt Kunde. Das Beispiel, was ich Ihnen vorher genannt habe. Wer ist dein Kunde? Was will dein Kunde? Welchen Bedarf hat dein Kunde? Und wie schaffst du es, den Kunde in Anführungszeichen glücklich zu machen? Den Mehrwert für den Kunden zu generieren. Ganz schwieriges Thema, weil die meisten da sitzen und sagen, ich rede den ganzen Tag nur mit dem Kunden, ich rede nur über den Kunden, ich weiß eh schon alles vom Kunden. Aber in der Realität ist es halt leider nicht so, dass man alles weiß. Und ich habe Ihnen vorher dieses schöne, das ist ein reales Beispiel, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, mit diesem Händler, Großhändler, regionaler Händler, Käufer, Nutzer und Kunde, von dem Käufer sozusagen. Kunde. Zweites Thema, also Sie wissen, was will ich erreichen? Das ist das, was ich Ihnen, das wäre meine Bitte an Sie. Wenn Sie nachher nach Hause gehen und heute Nacht natürlich nicht schlafen können, dann denken Sie darüber nach, was will ich erreichen? Wo ist mein Ziel? Wie schaffe ich es, einen Kundennutzen zu generieren? Jetzt wissen Sie, wo der Nordstern ist. Wo wollen Sie hin? Das wissen Sie jetzt nach dem ersten Workshop. Oder nach der heutigen Nacht, nach der schlaflosen Nacht. Jetzt ist die Frage, wie schaffe ich denn das jetzt? Und dazu haben Sie zwei Möglichkeiten, die sehr häufig auch verknüpft sind. Nämlich, zweiter Workshop, Produkt. Ich stelle mir die Frage, was kann ich denn auf der Produktseite tun, damit ich genau diese Ziele, die ich vorher definiert habe, erreiche? Wie schaffe ich es, meine intelligente Tasche, der intelligente Kühlschrank beispielsweise, können Sie auch schon kaufen, das ist mein Lieblingsprodukt. Das ist der Kühlschrank, der bei meinem Bierhändler automatisch Bier bestellt, wenn 3 Flaschen unterschritten sind. Den können Sie kaufen, den gibt es schon. Das wird kommen. Das wird nicht jeder wollen, aber es wird Leute geben, die es wollen. Und die werden dafür bezahlen und die werden mehr bezahlen wie für den normalen Kühlschrank etc. Und der dritte Workshop ist dann, wenn ich mich um mein Produkt gekümmert habe, und da habe ich Ihnen jetzt ja viele, viele Beispiele gesagt, was Produkt heißen kann, wie das aussehen kann, in sämtlichen Lebenslagen. Und es ist völlig egal, aus welcher Branche Sie kommen, kann ich Ihnen sagen, ob Sie im Textilbereich, die intelligente Klamotten etc., das gibt es alles schon, da gibt es alles schon Ansätze. Wir machen gerade ein Projekt bei einer Großbäckerei. Da ist zwar noch kein RFID-Chip im Brot drin, aber auch da geht es in diese Richtung. Und das dritte ist dann der Workshop-Prozess. Das heißt, wie schaffen Sie es, Ihre Produktionsprozesse zu verbessern, Durchlaufzeit zu verkürzen, Qualität zu verbessern, Schnittstellen mit den Lieferanten zu verbessern, Schnittstellen zum Kunden zu verbessern und, und. Das sind genau Ihre drei Hebel, die Sie haben. Kunde, Produkt, Prozess. Und dann kommt dahinter das Thema Geschäftsmodelle. Wie kann ich das jetzt in neue Geschäftsmodelle? Paradebeispiel habe ich Ihnen gezeigt, Hagleitner. Die spielen heute in einer anderen Liga. Die spielen auch noch B-Klasse, indem sie Einzelhäuser mit ihren Objekten ausstatten. Da spielen die weiterhin, aber die spielen auch Champions League. Nicht bloß im wahrsten Sinne, weil sie jetzt in der Allianz Arena sind, sondern die sind in einer ganz anderen Dimension gelandet. Die reden da nicht mehr mit dem kleinen Einkäufer darüber, ob der jetzt in 100 Liter Seife, sondern die reden mit dem Chef, weil das ist ein Sicherheitsproblem, was die haben. Das war denen gar nicht bewusst, was da auf die zukommt, wenn da sowas passiert. Wenn da auf einmal 1000 Leute nicht mehr wissen, wo sie hin müssen, aber die müssen alle aufs Klo. Last but not least, ich habe eh schon überzogen, wie immer. Was tut sich in Österreich? Einiges. Wenn ich vorhin die Politik schon mal so etwas belustigend, die mir das bitte nicht nachsehen. Die Politik tut einiges. Das Thema ist in Österreich angekommen. Sämtliche Organisationen, ich meine, Sie sehen es hier an der Organisation hier, an den Organisatoren hier, und es gilt landesweit, das Thema Industrie 4.0 ist im Moment sicherlich, was Industrie angeht, das absolute Top-Thema in Österreich. Und ich kann es nur nochmal wiederholen, das Thema ist da, das werden wir nicht mehr wegdiskutieren, sondern die Frage heißt, wie nutze ich es, wo ist meine Chance? Wenn ich nur mal zwei Ministerien rausgreife, federführend im Moment ist der Herr Stöger mit dem BMFIT. Da wird insbesondere oder sind insbesondere zwei Dinge zu erwähnen. Die Zusage über die 250 Millionen, wo ich die gehört habe, habe ich mich sehr gefreut. Aber nur kurz. Nur kurz deshalb, weil es natürlich nicht 250 Millionen zusätzlich gibt, sondern von dem, was da ist, werden 250 Millionen in Richtung Industrie 4.0 gelenkt. Also es ist einfach ein Umverteilen. Aber marketingtechnisch ein Lehrbuchstück, wenn man sowas verkaufen kann, aus meiner Sicht. Es wird gerade eine Plattform Industrie 4.0 aufgebaut, landesweit. Das heißt, eine Plattform, die Sie dabei unterstützen soll, Lösungen zu finden, Partner zu finden, offene Fragen zu klären. Das ist das eine. Und das zweite ist, und da kann ich Sie nur animieren dazu, diese 250 Millionen, die werden ja tatsächlich ausgeschrieben in Form von Projekten. Und da wird es noch in diesem Jahr sehr bald neue Ausschreibungen geben unter dem Titel Produktion der Zukunft, die ganz stark schwerpunktmäßig sich dem Thema Industrie 4.0 widmen. Österreich hat eine relativ, aus meiner Sicht, jetzt auch im internationalen Vergleich, gute, die ist immer besser, oder kann immer besser sein, man kann immer mehr Geld brauchen, das ist überhaupt keine Frage, aber ganz so schlecht sind wir da nicht, muss man fairerweise sagen. Beteiligen Sie sich an solchen Ausschreibungen, gehen Sie auf Ihre lokalen Forschungspartner zu, beantragen Sie Projekte in diesem Sinne. Etwas hinterher hinkt unser Vizekanzler, aber er ist aufgewacht und sein Staatssekretär auch. Die arbeiten gerade massiv dran, für das Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium sich auch zu platzieren. Ist ja nun ein politisches Thema. Da wird gerade an Leuchtturmprojekten gearbeitet. Es gab eine Strategie für Leitbetriebe, die erarbeitet worden ist. Also auch da gibt es mannigfaltige Ansätze. Und es gibt sicherlich auch, da bin ich jetzt aber nicht firm drin, in Vorarlberg Landesförderungsmittel, um das Thema anzustoßen. Ja, bleibt mir nur, wenn Sie morgen dasselbe machen wie heute, müssen Sie sich nicht wundern, wenn es nicht besser wird. Deshalb kann ich Ihnen nur empfehlen, sich Gedanken zu machen. Wie gesagt, das Thema Industrie 4.0 ist da, das ist nicht mehr wegzudiskutieren. Es bietet riesige Chancen, es bietet aber auch Risiken, weil wie gesagt, die Konkurrenz, der Mitbewerb schläft nicht. Welcher Weg der richtige ist, wo Ihre Ansatzpunkte sind, anzusetzen, Ihre ersten Schritte. Und wie gesagt, es ist ein Prozess, der hoffentlich über viele, viele Jahre geht, wo wir daran arbeiten müssen, Dinge besser zu machen, anders zu machen, intelligenter zu machen, um immer diesen Kundenmehrwert zu erzielen. Aber irgendwann muss ich beginnen und wenn ich heute nicht beginne, bin ich nächste Woche nicht fertig. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei. Ich wünsche Ihnen jetzt keine schlaflose Nacht, aber in der ruhigen Minute denken Sie mal drüber nach, wo ist Ihr Ansatzpunkt, wo ist Ihr Hebel, wo sind Ihre Themen. Und es ist ja relativ einfach. Sie müssen sich nur darüber Gedanken machen, worüber ärgere ich mich, worüber ärgern sich Ihre Kunden, wenn Sie sich über einen Lieferanten beklagen. Das sind alles genau diese Dinge. Ich erzähle Ihnen zum Schluss doch noch eine kleine Geschichte, die ich schon öfters gemacht habe. Können Sie auch machen. Funktioniert wunderbar. Sie haben eine Besprechung und teilen Zettel aus. Und dann sagen Sie den Beteiligten, Ihren Mitarbeitern oder wem auch immer, schreib mal die drei Ärgernisse der Woche drauf. Die fallen jedem ein, garantiert. Schreibt jeder drei Dinge drauf. Und dann fragen Sie mal ab, nehmen Sie den Zettel, lesen vor und fragen, und was hast du dagegen gemacht? Antwort, in den allermeisten Fällen nichts. Aha, du freust dich drauf, dass du dich nächste Woche wieder ärgern kannst. Das ist die Konsequenz daraus. Wenn ich mich ärgere, weil irgendwas schiefgelaufen ist und ich mache nichts dagegen, freue ich mich drauf, dass nächste Woche ich wieder ärgern kann. Überspitzt das gedrückt. Das sind aber alles genau solche Ansätze, wo ich mir Gedanken machen kann. Kann ich denn das anders machen? Kann ich denn jetzt durch Integration von Informationskommunikationstechnologie in Prozesse, in Produkte, in neue Geschäftsmodelle dafür sorgen, dass genau dieses Ärgernis nicht mehr entsteht? Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie genau das finden, um den Wettbewerbsvorsprung sich zu erhalten oder wieder zu erarbeiten. Jedenfalls dafür zu sorgen, dass wir auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sichere Arbeitsplätze haben. Vielen Dank.
Ja, Herr Professor Sinn, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Wir haben fast eine halbe Stunde überzogen. Ich habe heute aber bewusst nicht eingegriffen, weil es, ich glaube, sehr schlüssig der ganze Vortrag war und Sie haben ganz die zentralen Fragen haben Sie schon sehr beispielhaft und auch praxisnah angesprochen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, noch ein paar Fragen zu stellen in der großen Runde an den Herrn Professor. Ich frage gleich mal in die Runde, ob bereits etwas auf der Zunge liegt, wo man den Herrn Professor gerne fragen würde.
Die Eisbrecherfrage notwendig.
Genau. Momentan ist es noch gut. Da hinten ist. Könntest du bitte das Mikrofon nach hinten?
Danke. Hallo. Und zwar zum Prozessmanagement. Wie sieht das aus? Wie werden Cyber Physical Systems ins Prozessmanagement integriert? Weil mit statischen Prozessmodellen wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
Wichtig ist, dass es überhaupt integriert wird und ob das jetzt ein statisches oder dynamisches ist, hängt natürlich jetzt vom Einzelfall ab. Es wird in der Regel eher ein dynamisches sein, aber das ist jetzt wirklich abhängig von dem, was ich tue. Aber wichtig ist, dass ich diese Abläufe in mein Gesamtprozessmanagement integriere und da ist auch wieder unabhängig, ob das jetzt ein klassisches Arbeitssystem ist oder ein cyberphysikalisches. Was ich da ja versuchen möchte, ist, durch diese Intelligenz zum Beispiel über Simulationsprogramme oder über Optimierungsprogramme das Arbeitssystem insgesamt zu optimieren, und zwar zu optimieren sowohl für den Mitarbeiter, der jetzt in dem System arbeitet, als insgesamt für die Produktivität oder das Arbeitsergebnis, das da rauskommt. Und dazu ist notwendig, das in die Prozesslandschaft zu integrieren.
Dankeschön. Gibt es weitere Fragen, Anregungen?
Ich wollte gerade sagen, wenn Sie nichts fragen, erzähle ich Ihnen noch eine Geschichte.
Elmar Hartmann, bitte.
Sehr viele Beispiele, die Sie genannt haben, waren von größeren oder sehr großen Unternehmen. Wo sehen Sie im Speziellen die Chancen oder auch Risiken für kleinere und mittlere Unternehmen?
Die Chancen für kleinere sind genauso gegeben wie für die großen, die Risiken aber viel größer. Das Problem bei kleinen oder mittleren Unternehmen ist einfach die Fähigkeit, auch die Potenz, die finanzielle Potenz, sich mit dem Thema zu befassen. Deshalb ist das, was ich vorhin sagte, wo dann, wenn ich jetzt für diese ganzen Fähigkeiten, wenn Sie jetzt die Tasche nehmen als beispielsweise, jetzt sind Sie der Lederhersteller und auf einmal müssen Sie diese ganzen Fähigkeiten aufbauen, damit Sie ein funktionierendes neues Gesamtsystem, intelligentes Gesamtsystem. Sie haben aber diese Fähigkeiten nicht, Sie haben nicht die Leute etc. Deshalb müssen wir es schaffen, und da sage ich, da sind jetzt auch Organisationen wie die IV oder die Plattformindustrie 4.0 oder wie auch immer gefordert, Leute, Firmen, Spin-Ups, whatever es da alles gibt, zusammenzubringen, dass sie als Kleinunternehmen auch zu einer Lösung kommen. Die gibt es heute schon. Ich muss doch eine Geschichte erzählen. Es gibt beispielsweise, und das wird in Österreich sehr schnell kommen, sogenannte Fab Labs. So heißen die in den USA. Ist ein absoluter Schlager in den USA. Das sind Labore mit Hightech-Geräten ausgestattet, je nach Modell. Der Bürgermeister von Barcelona hat 15 Stück in Barcelona aufgestellt, weil er sagte, wir haben so viele Arbeitslose, da können die was Sinnvolles machen. Und die haben was Sinnvolles gemacht und jetzt sind inzwischen hunderte von Start-ups daraus geboren worden. Das sind solche Ansätze, und so gibt es eine Vielzahl von solchen Aktivitäten. Aber der Schwerpunkt, und da muss ich jetzt fairerweise dazu sagen, das hat auch die Politik begriffen. Der Schwerpunkt darf nicht heißen, den Firmen Siemens und Infineon, wie sie alle heißen, zu helfen. Die wissen sich zumindest teilweise selber zu helfen, sondern dem Mittelstand zu helfen, dem kleinen Unternehmen dabei zu helfen. Deshalb ist auch diese Plattform aus meiner Sicht so wichtig, die einfach die Aufgabe hat, die Firmen an die Hand zu nehmen und zu Lösungen zu finden. Und bei ein kleines Unternehmen, das muss ich halt einfach im ersten Schritt jetzt nicht gleich die Super-Hyper, die Drohne ausdenken, die jetzt durch die Halle fliegt. Aber Drohne, das kann ich Ihnen auch, so weit entfernt ist das nicht. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel zum Thema Drohne. Total aktuelles Thema. Größter Laminathersteller Europas hat das Problem, dass ihm die Baumärkte dieser Welt nicht sagen, wie viel sie verkauft haben. Da schütteln sie jetzt zwar nur den Kopf, aber es ist die Realität. Die sagen ihm nicht, obwohl es jeden Abend aus der Kasse rauskäme, wie viel sie verkauft haben. Das heißt, Der weiß nicht, was er produzieren soll. So, wie kriegt er die Information? Oder wenn Sie Inventur, Ihre Inventur, können Sie den Tag den Laden schließen, weil Sie zählen müssen. Mit einer Drohne und RFID 10 Sekunden. Ein Flug durch die Halle, haben Sie alles erfasst. Also selbst Drohnen, auch dafür gibt es Lösungen. Aber das ist jetzt vielleicht für ein kleines Unternehmen der falsche Weg, sondern da würde ich halt einfach mir die Frage stellen, wie schaffe ich denn Durchlaufzeit zu verkürzen, bessere Qualität zu erzielen, mein Produkt in irgendeiner Art und Weise, ohne jetzt dramatische technologische Veränderungen. Also das Machbare finden ist, glaube ich, da der richtige Weg.
Eine Frage von mir auch noch allgemein gehalten, weil ich gerade in der Vorbereitung auf die Recherche das auch gesehen, in der Vorbereitung auf die Moderation das gesehen habe. In der Schweiz ist man momentan dran, ein eigenes Mobilfunknetz aufzubauen. Oder es gibt zwei Pilotprojekte, glaube ich, in Zürich und in Chur oder in Genf, wo in diesem Netz Maschinen mit Maschinen kommunizieren können. Wie schaut da die Entwicklung in Österreich aus und damit zusammenhängend hat Österreich die Voraussetzungen, um Industrie 4.0 auch tatsächlich anwendbar zu machen? Stichwort Breitbandausbau.
Die gute Nachricht sozusagen, Sie sind jetzt hier die Schweizer Nachbarn, die gute Nachricht, die Schweiz schläft, was Industrie 4.0 angeht, im Moment noch richtig tief. Also die sind noch weit entfernt davon. Da gibt es jetzt erstmal so ein paar Firmen, die gerade den Finger heben und sagen, wir auch. Aber das ist genau der richtige Ansatzpunkt. Ich habe ja versucht, Ihnen klarzumachen, Industrie 4.0 hat in den allermeisten Fällen etwas mit Daten zu tun. Und Daten heißt mit Datenübertragung zu tun. Und damit mit Telekommunikation etwas zu tun. Und dann sind wir bei Breitbandnetzen, die wir flächendeckend brauchen, damit wir das alles realisieren können. Also, wenn ich sage, wir sind heute in der Lage, Echtzeitdaten zu verarbeiten, dann müsste man eigentlich korrekterweise sagen, wir wissen, wie es gehen würde, wenn wir es hätten. So muss man sagen. Das heißt, für Österreich ist das Thema diese Telekommunikations, je nach Tageszeit, untere Werte, Milliarde, sage ich jetzt mal, ist sicherlich notwendig, um einfach die Infrastruktur zu schaffen, damit es alles geht. Also ich könnte jetzt zwar Milliarden von Objekten identifizieren, aber ich kann die Daten nicht übertragen, wenn die Breitbandstruktur nicht da ist. Also das sind so Infrastruktur, Backbone-Lösungen, die geschaffen werden müssen, damit das Ganze funktioniert. So wie Sie eine Straße brauchen, damit Sie mit Ihrem Auto fahren können, so brauchen Sie Breitbandnetze, um Industrie 4.0 zu realisieren. Das ist die Basis. Und deshalb ist natürlich auch die Telekommunikationsindustrie so interessiert daran, weil es sind natürlich wunderbare Geschäftsmodelle, die sich da auftun. Die müssen nur die Straße bauen und mit dem Geldbeutel an die Straße stehen und warten, bis einer vorbeikommt. Und es kommen sehr viele vorbei, logischerweise.
Gibt es noch weitere Fragen ganz hinten? Wir haben ein Mikrofon.
Ich hätte eine Frage zur Infrastruktur, die dazu passt. Wie sieht das aus mit dem Breitbandnetz? In Amerika hat man jetzt festgelegt, dass alles einheitlich ein Breitbandnetz da sein. Wie schaut das auf europäischer Ebene aus? Wird das auch so sein, dass ein einheitliches, oder werden hier jeder Betreiber ein eigenes Netz und darauf da schauen, dass es einmal schnell geht und einmal nicht?
Also es passiert selten, aber Sie erwischen mich jetzt auf dem linken Fuß. Ich bin kein Telekommunikationsspezialist. Ich müsste Ihnen jetzt irgendwas erzählen, was ich nicht tue. Ich weiß es nicht. Aber ich nehme Ihre Frage insofern auf, weil das ist auch eine Frage, die immer wieder gestellt wird, ist das Thema Standardisierung. Das ist natürlich ein ganz zentrales Thema, dass wir und zwar weltweite Standards schaffen. Und damit sind wir natürlich auch bei dem Thema Telekommunikation, weil wenn jetzt A1 und T-Mobile und Telekom jeder sein eigenes Netz aufbaut, das ist finanziell schon gar nicht stemmbar. Das wird nicht funktionieren. Und weltweit dann sowieso nicht. Da müssen wir uns darüber im Klaren sein, da sind wir als Österreich einfach zu klein. Also zu glauben, dass wir in größerem Umfang Standards definieren können, ist, glaube ich, ein Irrglaube. Sondern Wir müssen uns an die weltweiten Standardisierungsaktivitäten anhängen, müssen sie versuchen, dahingehend zu beeinflussen, dass unsere Anforderungen berücksichtigt werden. Aber zu glauben, wenn jetzt das österreichische Standardisierungsinstitut hier großartige Hüpfer macht, das wird es nicht spielen. Da sind wir einfach zu unwichtig in dieser Welt. Aber Standards ist A und O und das Gleiche. Das Thema, was noch gar nicht, das ist normal auch so eine Standardfrage, Sicherheit, Datensicherheit. Riesenthema, völlig ungelöstes Thema. Da gibt es aber im Moment riesige Aktivitäten und meine Hoffnung und das, was ich da immer sage, ist, da setze ich komplett auf die Automobilindustrie und zwar aus ganz einfachem Grund. Autonomes Fahren. Autonomes Fahren wird nur dann funktionieren, wenn sichere Netze da sind, weil wenn der erste Hacker sich in ein Auto einhacken kann, das autonom fährt und es passiert etwas, dann ist das Thema autonome Fahren gestorben. Deshalb arbeiten die gerade massiv daran, diese Datennetze sicher zu machen. Und da wird die industrielle Welt davon partizipieren, weil für die ist es überlebensnotwendig, sicherzustellen, dass die Daten da sind. Aber generell nochmal zum Thema Daten. Sie müssen sich einfach darüber im Klaren sein. Wie gesagt, ich bin jetzt kein IT-Spezialist, kein Telekommunikationsspezialist. Aber diejenigen von Ihnen, die ein Handy haben, noch schlimmer, die ein Smartphone haben und die ein iPad haben und die eine Kreditkarte haben, auf sie werden lustige Zeiten zukommen. Das kann man jetzt so oder so sehen. Dürfen Sie selber entscheiden. Mit ganz neuen Ausprägungen, Shopping habe ich Ihnen gesagt. Also unsere Welt wird sich dramatisch verändern. Dramatisch. Ob zum Guten oder Schlechten. Beim Essen hat gestern einer gesagt, Kollege, Professor, unsere Kinder werden, also Wissen immer, Grundwissen immer weniger vorhanden, hat einer gesagt, müssen sie ja gar nicht wissen, die müssen nur wissen, wo Wikipedia steht. Kann ich es nachlesen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, also über Wikipedia habe ich einen viel größeren Zugriff auf Wissen. Ob ich dann immer alles selber wissen muss, das sind genau solche Entwicklungen, die abspielen, oder? Was weiß ich, zwei Kinder sitzen in der U-Bahn nebeneinander und schicken sich WhatsAppen. Könnten auch miteinander reden. Kann man jetzt gut oder schlecht heißen. Hat sicherlich beide Ausprägungen. Für und wider.
Spannende Fragen, spannende Blicke in die Zukunft. Gibt es noch weitere Fragen?
Herr Sinn, Sie haben erwähnt, dass dieses Thema neue Skills erfordert, dass viele Arbeitsplätze wegfallen, dafür neue generiert werden. Sie haben das Stichwort eierlegende Wollmilchsau in den Mund genommen. Wie stellen Sie sich die Bildungslandschaft 4.0 vor?
Sehr gutes Stichwort, vielen Dank dafür. Wir brauchen auch im Bildungssystem Umwälzungen und zwar auf allen Ebenen. Das mit der eierlegenden Wollmilchsau war jetzt nicht ganz ernst gemeint, weil die wird es nicht geben. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel Mechatroniker nehmen, das ist übrigens auch ganz spannend. Mechatronik ist Industrie 4.0 pur und das seit 25 Jahren. Nur halt mit der Technologie vor 25 Jahren, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren. Aber das ist nichts anderes wie Industrie 4.0 und da gab es auch neue Ausbildungsgänge. Und genau in die Richtung müssen wir agieren, wir müssen uns überlegen, das ist das, was ich vorher sagte. Wir in den Universitäten müssen uns überlegen, ob das, was wir heute ausbilden, ob wir das auch in Zukunft brauchen oder ob wir nicht zumindest parallel dazu neue Ausbildungsgänge, wo IT, also Informatikkenntnisse mit Maschinenbau und Steuerungs- und Regelungstechnik beispielsweise verknüpft wird. Und vielleicht gibt es in Zukunft noch ganz andere Ansatzpunkte. Das gilt sicherlich quer über alle Ausbildungsgänge. Aber ich möchte Ihnen noch ein anderes Bild gerne an die Wand malen. Im Moment verlassen, und das ist für mich eine erschreckende Zahl, 8% aller Kinder die Schule ohne Schulabschluss. 8%. Und das sind die programmierten Arbeitslosen der Zukunft. Und da muss ich mir, ich bin kein Bildungspolitiker und ich lasse es damit auch, aber da muss ich mir schon die Frage stellen, und das ist jetzt eine einfache Dreisatzrechnung, ob ich jemand jetzt 40 Jahre vom Staat finanziell unterstütze, dass er nicht verhungert, oder ob ich überspitzt ausgedrückt, einen Lehrer dem 2 Jahre vor die Nase setzen und dem Lehrer sage, du sorgst dafür, dass der auf ein anderes Bildungsniveau kommt, damit er einen Job hat, ist wahrscheinlich zumindest wirtschaftlich sinnvoller. Weil darüber müssen wir uns im Klaren sein. Niedrig und niedrigst qualifizierte Arbeiten, das sind genau die, die in Gefahr sind, die wegfallen werden. Durch diese zunehmende Automatisierung, die im Zuge von Industrie 4.0 kommen wird. Also große Umwälzungen im Bildungsbereich.
Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen da in der Mitte?
Ich möchte vielleicht an das Thema gleich anknüpfen, weil ich glaube, technisch ist das prinzipielle Thema Industrie 4.0 sehr wohl schon irgendwo ausgereift, ist ja schon sehr konkret. Die meisten Technologien müssen ja nicht erst erfunden werden, sondern es gibt es ja schon länger. Wie sieht es denn von der gesellschaftlichen Akzeptanz aus? Wir haben jetzt in Österreich das große Thema Registrierkassenpflicht. Die Kassen gibt es schon seit 10 Jahren, nur der Verwendungsgrad, die Akzeptanz ist eine ganz andere. Wie kann jetzt ein 50-jährigen Schlosser, der sowohl noch einige Jahre im Berufsleben zu leben hat, sage ich jetzt einmal, oder die Einkaufsdame beim Hofer so ausbilden, dass sie dann morgen S7 zum Beispiel programmiert. Weil das führt ja dann irgendwo das Thema mit sich. Also gibt es da ganz konkret neben den Clustern, Workshops, auch gesellschaftliche Programme auch seitens der Politik? Haben Sie da Erfahrungen gemacht? Oder wie schätzen Sie das Thema neben der Technik gesellschaftlich ein? Sind wir überhaupt gesellschaftlich schon so weit, auch mit der Generation, der Führungskräfte, der Arbeiter und so weiter und so fort, dass wir das Thema Industrie 4.0, ich sag mal, in den nächsten 5 Jahren überhaupt akzeptieren können, umsetzen können?
Also die Antwort ist eindeutig nein, wir sind noch nicht so weit. Und Fakt ist auch, bei jeder technologischen Veränderung, die wir bis jetzt erlebt haben, gab es immer Gewinner und Verlierer. Wenn ich jetzt bei Ihrem Beispiel bleibe, das absolut real ist, der 50-jährige Schlosser, mal ganz extrem und ganz bösartig ausgedrückt, wird 2 Möglichkeiten haben. Entweder er ist fähig zu lernen, sodass er die Anforderungen, die neuen Anforderungen, wenn es denn welche sind, zu erfüllen, oder er wird Abstriche bis hin zur Arbeitslosigkeit auf sich nehmen. Das war aber immer schon so, dass Technologiesprünge solche entsprechenden Konsequenzen nach sich gezogen haben. Aber was schlicht und einfach heißt, wir müssen den Leuten dann auch die Chance geben zu lernen. Das heißt, wir müssen auch in neue Bildungssysteme, und Bildungssysteme heißt nicht mehr, ich gehe jetzt auf die Volkshochschule, sondern da gibt es ja inzwischen auch wieder Industrie 4.0 lässt grüßen, interaktive Lernmethoden und was weiß der Teufel, was alles, was ich da anwenden kann, wo ich sicherlich auch auf die ältere Generation Rücksicht nehmen muss. Ich kann nicht den 20-jährigen Abiturienten mit dem 50-jährigen Schlosser vergleichen. Da muss ich andere Methoden, andere Systeme anwenden. Die gibt es teilweise, aber sicherlich noch nicht flächendeckend. Ihre Frage, was die Politik angeht, kann ich Ihnen jetzt nur eins sagen. In der Plattform gibt es mehrere Arbeitsgruppen, die gegründet worden sind. Eine heißt Mensch in der Produktion der Zukunft. Da bin ich dummerweise der Leiter des Ganzen. Und da sind inzwischen auch sämtliche Sozialpartner. Ich habe kürzlich gesagt, die einzige Organisation, die noch nicht drin ist, ist Müttergenesungswerk. An Bord, und da werden genau solche Themen diskutiert. Was braucht Österreich in Richtung Bildungssystem, in Richtung Sozialsysteme, um auf diese Anforderungen gewappnet zu sein? Aber das sind diese Technologiefolgen. Also jetzt ruft alles Hurra, wir haben Industrie 4.0 und die Zukunft ist gesichert. Selbst wenn das so wäre, hat es dramatische Auswirkungen, und wir müssen uns auch um die Auswirkungen kümmern. Und nicht einfach nur als Rennen in, wir entwickeln neue Technologien und neue Geschäftsmodelle, sondern wir brauchen auch Bildungssysteme, Weiterbildungssysteme, Qualifizierungssysteme etc., um den Menschen zu helfen, in diese neue Welt zu kommen. Weil viele haben auch Angst davor, schlicht und einfach, logischerweise. Das ist nicht ganz so einfach.
Ich kann noch ergänzen, in Vorarlberg sind wir auch gerade dabei, eine Plattform, oder es gibt Gespräche, da auch eine Plattform zu bilden, auch um die Interessen zu sammeln, auch um den Service für die Unternehmen möglichst zielgerichtet und koordiniert dazu unterstützen, die Informationen dazu folgen. Natürlich. Gibt es noch weitere Fragen an den Herrn Professor Sühn? Bitte schön. Letztes Drittel. Ich würde vorschlagen, falls es noch eine weitere anschließend gibt, dann nehmen wir die noch. Und dann schließen wir die Veranstaltung.
Ich stehe gerne auch noch für Fragen.
Das ist perfekt.
Ich hätte eine Frage zu den Daten. Wem gehören die in Zukunft und wer darf die auswerten?
Es geht doch noch länger.
Haben Sie keine bessere? Das ist ja der große Streit. Im Moment gibt es gerade eine Klage eines BMW-Fahrers, so, also, wie Sie das mitgekriegt haben, der BMW verklagt, weil BMW auf sein Auto also jeder Autohersteller kann auch auf ihr Auto zugreifen. Der könnte Ihnen genau sagen, wo Sie gerade rumfahren, wo Ihr Auto gerade steht und so weiter. Die technischen Möglichkeiten sind da und der klagt gerade, nicht deswegen BMW, sondern um festzustellen, wem gehören die Daten eigentlich. Ungelöstes Problem. Und das ist zum Beispiel auch gerade, wenn man mit Maschinenherstellern und Nutzern redet, das ist die große Aussage, ich gebe doch meine Daten nicht her, die gehören mir. Dann muss ich jetzt für den Hersteller sagen, dann musst du deinem Kunden klar machen, dass wenn du ihm sie gibst, dass er im Rückwärtsgang mehr kriegt, wie das, was er im Vorwärtsgang geliefert hat. Dann macht er, sonst macht er es nicht. Wenn ich keine Win-Win-Situation habe, wird es nicht funktionieren. Dann habe ich den Mehrwert nicht geschaffen. Aber das ist ein völlig ungelöstes Problem. So wie Daten, Sicherheit ist das Thema, wem gehören die Daten, noch völlig ungeklärt. Es ist ganz spannend für die Herren Google und Apple und so weiter. Genau die wird das Thema treffen. Und die sind da massiv dran, dass das nicht geklärt wird.
Einige offene Fragen, wie Sie am Anfang auch gesagt haben. Es wird nicht alles beantwortet werden können. Gibt es noch eine letzte Frage an den Herrn Professor? Ansonsten würde ich schließen. Herr Professor Dr. Wilfried Zinn, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren und uns ein Gefühl von Industrie 4.0 gegeben haben, auch ich glaube, sehr beruhigend auch, wie Sie gesagt haben, es gibt nicht diesen einen Schalter, wo man Industrie 4.0 einschalten kann, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess, der vonstatten geht. Sie haben ganz viele Gedanken angeregt. Da bin ich mir sicher, dass da viele noch nachdenken werden. Dafür herzlichen Dank und dass Sie zu uns gekommen sind. Und allen Besuchern darf ich auch noch einen schönen Abend wünschen. Es wird noch ein Buffet mit Getränken geben und Professor steht auch gerne noch persönlich zur Verfügung, wie er gesagt hat. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und schönen Abend.
Dankeschön.